Was auf jeden Fall schade ist, ist, dass es bei den Oscars nicht die Kategorie einfach bester Name von einem Typen gibt, weil der Typ, der die Cinematography von Mr. Turner gemacht hat, einfach Dick Pope
Aber da
heißt.
hat die Academy es verpasst, weil die können ja auch Sonder-Oscars verteilen, so da noch einen aufzumachen für Dick Pope eigentlich.
Bester Dick Pope 2014 geht an Dick Pope.
Und schon wieder gewinnt in diesem Jahr Dick Pope, da ist er! Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 41. Pencast von
Oh.
drpeng.de, Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute wählen wir unsere Oscar-Tipps für die Verleihung am kommenden Sonntag. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck,
Hallo.
Dr. Snips
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ja, wir treffen uns ein bisschen früher als sonst zum Aufnehmen und vielleicht können wir den Cast auch ein bisschen früher hochladen, um dann noch einige, vielleicht der Academy noch so ein bisschen da die Entscheidung leichter zu machen, wenn sie gehört haben, was hier die Filmexperten von Dr. Peng gewählt haben. Am 22. Februar trifft sich die Creme der High Society und Steven Gätchen von ProSieben in Los Angeles und dann wird rausgelassen aus dem Sack, wer denn die... wenn ein Academy Award mit nach Hause nehmen kann. Wir haben hier uns so kleine Zettelchen ausgedruckt mit den 24 Kategorien. Das könnt ihr auch machen und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr den Cast hört, mal online zu gehen auf oscar.go.com/mypicks. Da dann steht Printable Ballot. Was ist das? Ein Zettel? Ballot.
Wahlzettel heißt es.
Printable Ballot.
Zappalot.
Zappalot.
Das ist ein Zettel.
Den kann man sich ausdrucken. Da sind dann die ganzen Kategorien und Filme und sowas weiter aufgelistet. Und das Ziel dieses Podcasts ist quasi, die Kategorien durchzugehen und zu sagen, was wir denken, einmal was ein Oscar gewinnt und was wir auch gerne hätten. Und dann wird es nach den Oscars natürlich nochmal aufgelöst. Und dann gibt es hier einen eiskalten Gewinner. Und der ist dann auch hier der beste Filmexperte von uns. Ne? Ich hoffe, es ist euch klar.
Ja.
Und wenn da einer von euch ganz viel falsch hat, dann fliegt er raus.
Ja,
aber,
ja gut, das ist ja quasi kein Druck jetzt für mich.
Meine Chance.
Ich bin nicht so
Meine
gut im Raten.
Genau. Weil einen wird man schon richtig haben. Genau, wir fangen direkt an mit der ersten Kategorie und das ist Best Motion Picture.
Machen wir nicht erst die Hausaufgaben.
Ja, wir machen
ah, das ist natürlich der beste Punkt. Natürlich, wir
jetzt
machen
bin ich der Streber, der als einziges die Hausaufgaben
hat. Danke, hatte, danke, danke Dr. Eck. Ich dachte,
aber
das merkt keiner.
Na gut. Hattet ihr ja Hausaufgaben auch zu heute und die gab es natürlich, damit wir erstmal verstehen können, wie denn die Oscars überhaupt gewählt werden. Und die erste Hausaufgabe war, wer oder was ist denn überhaupt die Academy?
Genau, das war mein Bereich. Die Akademie ist ein loser Zusammenschluss von Jedi-Meistern, die machtsensitiven Individuen, die in die Jedi-Order aufgenommen wurden, in den Wegen der Macht unterrichtet. Gemanagt wird das Ganze von der Council of First Knowledge auf dem Stadtplaneten Coruscant, bis der Hauptstadt der Old Republic.
Also du bist auf die Zeile verrutscht, glaube ich.
Das ist noch von meiner Fanfiction, die ich hier Nein, die Academy sind, ja, ist ein Zusammenschluss aus erstmal Leuten, die im Großen und Ganzen mit Hollywood zu tun haben. Insgesamt hat es knapp 6000 Mitglieder.
Ist aber auch geheim, ne? Man weiß nicht ganz genau,
genau
wer ist
man
geheim.
Weiß
da gibt es so
genau,
Studien,
wer
ich dann
da
mal
drin
so
ist.
Umfragen machen.
So ich kann euch sagen, dass Dwayne The Rock Johnson nicht dabei ist.
Ach so. Aber der ist bei den Bilderbergern, glaube ich, dafür.
Genau.
Weil er dies ja nicht.
Ja. Ja, gut, aber dann hat das ja gar keine Relevanz, wenn The Rock nicht mitbestimmen darf.
Aber also man, um Mitglied zu werden, ist es auch nicht so einfach. Und wie bei, auch beim Papst sein zum Beispiel, ist man normalerweise, wenn man einmal dabei ist, das Leben lang dabei. Und das Ganze ist unterteilt in 17 Zweige, die es gibt. Also der größte davon sind dann zum Beispiel die Schauspieler und dann noch ein anderer großer sind zum Beispiel die Produzenten und es geht dann runter über Sounddesigner, was weiß ich was, bis hin zu den Schreiberlingen und so, die alle in ihrem eigenen Zweig sind und auch nur dann für diesen Zweig entsprechend wählen dürfen.
Mhm.
Um in so einen Zweig aufgenommen
zu werden.
muss man auch
ja.
quasi das Handwerk betreiben, für das dieser Zweig steht. Also du kannst nicht in den Schauspielerzweig kommen, ohne Schauspieler zu sein. Und du musst von zwei bereits Mitgliedern gesponsert werden, die dich quasi dann vorschlagen. Und dann wird deine Bewerbung an das sogenannte Board of Governors geschickt. Und die entscheiden dann letzten Endes, ob du mitmachen darfst oder nicht. Die Deadline dafür ist dieses Jahr 19. März, also falls wir auch Hörer haben, die mindestens zwei Leute kennen, die bei den Oscars wählen dürfen, noch ist Zeit.
Ja, gut, das
ist
wie bei mir im Golfclub bis jetzt eigentlich, muss ich sagen. Ja.
Genau. Auch ja, nur du und ich sind Mitglieder.
Ja. Genau. Und die sind auch, also man weiß wie gesagt nicht so richtig, wer die Mitglieder sind, und die sind auch darauf bedacht, also der jetzige Chef von der ganzen Sache ist darauf bedacht, dass es diese 6000 Mitgliedermarke nicht sonderlich übersteigt. Also im Moment kommt man auch quasi nur rein, wenn wer anders verstorben ist, quasi wie im Club. Ja. Wenn einer geht oder stirbt, dann darf einer neuer rein.
Also wahrscheinlich 6000 alte weiße Männer.
Ja, so wahrscheinlich.
Ungefähr, ja. Und Dakota Fanning.
Fanning Fieselschweif, so, genau.
Genau, das ist die Academy, die sogenannte. Mhm. Das ist natürlich kurz für The Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Das ist nämlich ganz interessant, das unterscheidet die Oscars zum Beispiel von den Golden Globes, die werden von der Hollywood Foreign Press gewählt und das sind dann quasi auch Filmjournalisten und so weiter. Und hier wählen eben, das ist schon interessant, eben nicht Kritiker diese Preise, sondern Filmschaffende selbst. Und die sind ja eigentlich noch mehr als Kritiker ja involviert in dem Prozess des Filmschaffens und auch haben da auch bestimmte Beziehungen, ne, zu bestimmten Produzenten und Schauspielern und sowas. Also das ist schon ne, auch ein ganz schönes Politikum, obwohl die Golden Globes ja auch immer so als Anzeichen gesehen werden für die Oscars.
Ja, aber eigentlich natürlich auch eine Katastrophe, finde ich. Ne? Also weil ich finde ja eigentlich schon relevant, was von Kritikern dann auserkoren wird. Denn wir haben ja durchaus auch die Wahl für zum Beispiel Best Picture auch kritisiert. Ne? Also, naja, aber kommen wir vielleicht auch noch zu.
Ja. Genau. Wie werden denn dann die Filme nominiert?
Ja, da kann ich was zu sagen. Ich habe das mal lose zusammengetragen. Welche Filme können denn überhaupt nominiert werden? Also, erstmal ein Film muss dann zwischen dem 1. und Januar und 31. Dezember eines Jahres im Gebiet von Los Angeles an mindestens 7 Tagen in einem öffentlichen Kino gegen ein gewisses Entgelt gezeigt werden. Des Weiteren, der Film muss eine Länge von mindestens 40 Minuten aufweisen. Des Weiteren muss er entweder als 35 oder 70 mm Kopie oder eben im Digitalkinoformat 24 bzw. 48 FPS Frames per Sekunde gezeigt werden. Herkunft des Films ist sonst ansonsten unerheblich.
Das ist ganz interessant, finde ich, ne? Weil ich dachte immer so, dass halt Foreign Films gar nicht nominiert werden können eigentlich, aber das stimmt ja gar nicht. Also das gibt es quasi diese Foreign Film Kategorie, die ist nochmal einfach nur da, damit die halt ein größeres Augenmerk gibt, ne? Und das ist ja auch so, dass jedes Land einen Film pro Jahr da nur auswählen darf, der da hingeschickt wird. Ich glaube, heißt das Die geliebten Schwestern? Das war, glaube ich, der Film für dieses Jahr für Deutschland. Das ist ganz interessant. Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel, wo man sieht, welcher Film da von Deutschland jedes Jahr hingeschickt wird. Ja. Und wurde dann dieses Jahr aber nicht nominiert. Danke, weiter im Text.
Genau. Moment, ich muss mal kurz in meinen Zettel orientieren. So, das wäre drin. Warum werden denn, das ist auch eine Frage, die ein Zuschauer an mich gerichtet hatte, warum in manchen Kategorien mal 3 und mal 5 Filme pro Jahr nominiert werden? So, weil die Academy behält es sich nämlich vor, in Kategorien wie zum Beispiel Make-up oder bester animierter Spielfilm zu entscheiden, ob es genug Filme gibt, die Qualität für eine Nominierung halt mit sich bringen. Und sollte eben die Academy der Meinung sein, dass es zu wenig Filme gibt, die eine Nominierung rechtfertigen, dann kann man halt auch den Nominierungsprozess komplett einfach abhaken und einfach direkt Sonder-Oscars vergeben. Was ja auch nicht ganz uninteressant ist. Ansonsten, jede Stimme ist gleichberechtigt. Ich weiß nicht, hatte Dr. Eck vielleicht auch schon gesagt. Ansonsten sage ich es nochmal, wenn seine Notizen unvollständig waren, ne? Und kann ein Schauspieler in einer Kategorie doppelt nominiert werden? Schafft es, wenn es ein Schauspieler hinkriegt, in Zweifel in die Liste der 5 Nominierten aufgenommen zu werden, dann wird einfach die Rolle mit der geringen Stimmzahl einfach rausgeixt und ein anderer Schauspieler rückt einfach nach. Und das auch nochmal als Randnotiz. Ansonsten, was aber möglich ist, dass eine Schauspielerin oder Schauspieler für Hauptdarsteller und bester Nebendarsteller nominiert werden kann. Das geht, das hat Julianne Moore zum Beispiel 2003 geschafft. Ja, das sind so die Rahmenbedingungen erstmal für eine Nominierung bei den Oscars.
Und die Leute können ja am Anfang bei den Sachen nur in ihren eigenen Branchen abstimmen, ne? Also bei den Nominierungen, der Wahl dann letzten Endes nicht, aber bei den Nominierungen schon. Und dann werden die Nominierungen quasi nochmal rumgeschickt und dann wird tatsächlich gewählt aus den Nominierten, die wir ja auch jetzt vorliegen haben, was der beste Film ist und so weiter. Und wie wird das denn gewählt?
Ja, genau. Also das ist eigentlich dann ein relativ geradliniger Teil. Also sobald dann die Shortlist mit den Nominierten feststehen, bekommt dann jedes Academy-Mitglied nochmal einen zweiten Wahlzettel zugestellt, auf dem sie dann einfach in jeder Kategorie ihren persönlichen Gewinner wählen. Aber anders als bei der Nominierungsphase, wie wir es ja schon erwähnt haben, wo nur innerhalb der eigenen Berufsgruppe nominiert werden darf, darf jetzt wirklich jeder überall abstimmen. Und allerdings wird auf den Wahlzetteln auch darauf hingewiesen, dass Stimmabgaben vermieden werden sollen, wenn denn in den jeweiligen Kategorien dann die nötige Fachkenntnis fehlt. Allerdings gibt es da schon ein paar relativ offensichtliche Kritikpunkte an diesem Wahlverfahren, muss ich sagen. Also erstens kann das natürlich nur sehr schwer nachgeprüft werden, ob bei mangelnder Kenntnis dann auch tatsächlich auf die Stimmabgabe verzichtet wurde. Theoretisch kann man auch für einen Film wählen, den man nicht mal gesehen hat. Also das geht auch.
Ja.
Zweitens ist es natürlich gang und gäbe, dass die Wahlberechtigten ja mit teilweise ganz netten Summen Geld umworben werden, um halt ihre Stimme an bestimmte Filme zu vergeben. Weil natürlich, wenn ein Film Oscar gewinnt, bringt es auch eine Gewinnsteigerung natürlich mit sich. Und drittens, wo wir nochmal darauf zurückzukommen, dass das alles alte, weiße Männer sind, das stimmt. Eine Studie 2012 hat nämlich herausgefunden, dass 94% aller Academy-Mitglieder weiß sind und 77% männlich. Und ja, manche Leute behaupten,
94?
Dass 94% sind weiß, genau. Ja. Und ja, manche Leute behaupten, dass unter anderem das der Grund ist, warum jetzt Selma dieses Jahr nur 2 Nominierungen erhalten hat. Und auch 100% aller Best Actor-Nominierten sind auch weiß. Ob da jetzt was dran ist, weiß man nicht. Also, weiß ich, nur wenn man weiß ist, ist man nicht unbedingt gleich rassistisch. Meine Meinung, aber naja.
Es gab ja auch diesen großen Upset, als Brokeback Mountain nicht Best Picture gewonnen hat. Und stattdessen, ich weiß gar nicht mehr, was es dann war.
Ja, ich erinnere mich daran. Ja.
Und da,
es ist, man ja, kann so es gibt, was Fall ich natürlich auch dazu gelesen habe, weil natürlich kann man natürlich sagen, ja gut, ich meine, es werden halt die besten Filme ausgewählt und wenn dann halt nichts dabei war, war nichts dabei, aber natürlich hat es so diesen so ein Geschmäckle, ne? Das ist klar.
Ja, es ist ganz interessant eben, wie das da entschieden wird und dass man es eben auch nicht genau weiß, aber das trotzdem, also das, ich finde persönlich an den Oscars eigentlich super interessant, dass es schon viele Leute interessiert und dass eine Aussage ist, wenn ein Film Oscar hat, aber letztendlich auch ab und zu der völlige Bullshit gewinnt und es auch irgendwie gar nicht klar ist, so wer da warum nominiert wird. Und ganz, ganz oft sind es halt immer Sachen, und es gerade, das sehen wir auch dieses Jahr wieder, die irgendwie für Amerika wichtig sind oder die nochmal die amerikanische Geschichte thematisieren oder und so weiter. Also das ist ganz interessant. Vor ein paar Jahren, ich glaube 2009, wurde die Möglichkeit, also die Menge der Filme, die für bester Film nominiert werden können, erhöht von 5 auf 10. Das waren immer nur 5. Und ich glaube, das war wegen Inception. Als Inception rausgekommen ist, wurde gesagt, okay, damit wir eben auch mal Blockbuster mit reinnehmen können, gibt es jetzt Maximum an 10 Filmen, die nominiert werden können. Und da können wir direkt mal zur ersten Kategorie übergehen. Meine Hausaufgabe war ja, den Unterschied zwischen Soundmixing und Editing zu erklären. Den mache ich dann, wenn wir zu der Kategorie kommen. Es sind 8 Filme nur nominiert für Best Motion Picture of the Year. Und da fehlen natürlich auch einige, die wir da wahrscheinlich ganz gerne gesehen hätten. So würde ich sagen, sind es vor allem Calvary und Nightcrawler, die wir besprochen haben, die auch in unserem Jahresendcast sehr, sehr weit oben waren. Calvary ist kein amerikanischer Film, er hätte trotzdem auch nominiert werden können. Es war zum Beispiel Liebe von Michael Haneke war mal nominiert. Und dann auch bei uns ziemlich hoch im Kurs waren Foxcatcher und Gone Girl auch. Also oder auf jeden Fall interessante Filme, die auch hätten nominiert werden können und ich finde fast auch müssen, denn was wir auch in den letzten Casts gesehen haben, wo wir fast alle Filme besprochen haben, ist, dass wir sehr, sehr viele Biopics haben in Best Motion Picture of the Year. Also wir kommen jetzt zu dieser Kategorie und da würde ich ein bisschen länger drüber reden, weil es natürlich die wichtigste Kategorie ist und auch nochmal so ein kurzes Fazit zu den Filmen ziehen, bevor wir dann unsere Tipps abgeben. Der erste nominierte Film ist American Sniper von Clint Eastwood, in dem Bradley Cooper da einen Sniper eben spielt, der ganz, ganz viele Irakis abgeknallt hat und deswegen so ein bisschen PTSD hat, aber hauptsächlich, weil er nicht seine Kameraden schützen konnte. Wie hat euch American Sniper gefallen? Nochmal so ganz kurz, was war eure Meinung dazu?
Ja, ist nix. Hatten wir ja im Cast auch gesagt. Das ist halt einfach kein sonderlich guter Film und im Grunde genommen fast, würde ich sagen, eine Frechheit, hier als Best Picture nominiert worden zu sein. Und das wäre schon ziemlich hart, wenn der Best Picture abräumt, ehrlich gesagt. Also gerade auch mit dem ganzen Medienrummel und der Kritik. Ja. Die es dazu gab.
Also finde ich auch, wär wirklich ein absolut hartes Brot, wenn er gewinnen sollte. Für mich einfach auf eine Weise nichts weiter als ein weiterer solider Kriegsfilm. Meinetwegen nenne ihn Antikriegsfilm, aber weiß ich nicht, also wo ist der Unterschied zu Hurt Locker, keine Ahnung, oder so, danke, nein. So.
Ja, aber auch Zero Dark Thirty hat er, glaube ich, auch mal einen Oscar gewonnen.
Ja.
Halt im besten Film, also ja, also aber nee American Sniper ist natürlich nix.
Hat Argo, glaube ich, gewonnen in dem Jahr, aber der war auf jeden Fall auch nominiert, genau. Ja. Dann ist der nächste nominierte Film ist Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance von Alejandro G. Iñárritu. Sehr, sehr, sehr abgehypter Film immer noch, also ist jetzt gerade auch erst in Deutschland in die Kinos gekommen, kommt hier jetzt gerade so richtig beim Publikum an und wurde bei vielen Filmkritikern dann auch als ein wirklich großartiger Film beschrieben und da gab es bei uns im Cast auch sehr viel Lob für für Birdman. Hauptsächlich natürlich erstmal aufgrund des Tricks, dass der Film aussieht, als würde er sei er in einem Shot gefilmt, aber ich finde auch, dass gerade dieser Rundumschlag, dass er Theater kommentiert, dass er Filme machen kommentiert, dass so unterschiedliche Rollen drin vorkommen, auch die Kritik kommentiert wird und eben du ja von diesem Film so gefangen genommen wirst und am Ende ist dir schwindelig, das fand ich wirklich ein ganz krasses Kinoerlebnis und einer der Filme hier, die auf jeden Fall für mich die größte Chance haben, an sich erstmal von der Academy, aber auch für mich hier einer der Favoriten ist. Wie sieht es bei euch aus?
Ich denke auch, dass Birdman einer der klaren Favoriten ist. Also zusammen mit Boyhood, die beiden haben eigentlich den Großteil oder wenn nicht sogar alle Preise jetzt im Vorfeld abgeräumt, so ziemlich 50-50. Ja, und Birdman war einfach ein super Erlebnis, muss man sagen. Also da sticht einfach raus, was man bei vielen Filmen einfach nicht sagen kann, dass sie aus der Masse herausstechen, würde ich sagen.
Ja, da kann ich nur zustimmen, soweit. Das ist auf jeden Fall auch halt einer, wo wenn der Best Picture gewinnt, da beschwert sich erstmal niemand wahrscheinlich. Insofern wird er schon ganz gute Chancen haben. Muss man mal schauen. Wir fanden den ja auf jeden Fall auch ganz gut.
Ja.
Alle durch die Bank. Insofern kann das schon was werden.
Genau. Der nächste Film in der Liste ist The Boyhood von Richard Linklater. Und das ist ja der Film, wo quasi das Leben eines Jungen begleitet wird, tatsächlich im richtigen Leben, 12 Jahre lang und dann aber ein fiktionaler Film darüber gedreht wird. Da haben wir im Jahresendcast schon drüber geredet. Ich war ein großer Verfechter von Boyhood, aber gefalle mir jetzt auch gar nicht so gut in der Rolle, immer wieder Boyhood verteidigen zu müssen gegen Hate. Also ich verstehe schon, dass man sagen kann, okay, der Film ist zu lang, der Film ist ein bisschen ausgelutscht, aber einmal muss natürlich hier anerkannt werden, wie der gedreht wurde. Und dann finde ich auch, dass er viele Aussagen trifft, doch übers Aufwachsen und den doch sehr interessant fand. Aber ihr wart da ja anderer Meinung, ne?
Das stimmt, ja. Also ich denke schon, dass Boyhood durchaus Oscars verdient hat, aber nicht bester Film. Also das ist meine Meinung dazu.
Ja, ich habe da auch nicht viel Neues, Innovatives zu adden zu der Diskussion. Ich denke, der hat auf jeden Fall seine Preise verdient, aber bester Film für mich nicht. Also, nee.
Ich finde, der hat überhaupt keinen Preis.
Nice. Ja, okay.
Alles klar. Der hat auch ein bisschen abgestunken in unserem Cast gegen den nächsten nominierten Film. Das ist The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Ich bin ein ganz großer Wes Anderson-Fan und bin nicht der Meinung, dass Grand Budapest Hotel sein bester Film ist. Aber ich habe mich schon sehr gefreut, dass der hier tatsächlich nominiert ist. Toll ausgestattet, 1000 Schauspieler, irgendwie so riesig. Ja. Jeder Shot ist irgendwie großartig. Der Film ist verdammt lustig und auch klamaukig, aber auf eine echt schöne Art. Und hat irgendwie Plots und Subplots und so weiter. Und ich finde das echt cool, dass Wes Anderson hier angekommen ist. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das so ein bisschen wie American Hustle ist. Der ist ja, glaube ich, für 9 Oscars jetzt nominiert, Grand Budapest Hotel. Und ich könnte mir vorstellen, dass der sehr wenige davon tatsächlich mit nach Hause trägt letzten Endes in den Hauptkategorien. Was war eure Meinung so nochmal zu Grand Budapest Hotel?
Ja, im Prinzip ähnlich. Wir gehen da mit dir auch konform. Also toll ausgestattet, sah super aus. Also Wes Anderson mit seinem für ihn typischen Stil, dass einfach jede Szene einfach ein Gemälde ist, dass du erstmal angucken kannst irgendwie und irgendwo irgendwelche total, also überall noch ein Detail entdeckst, ein liebevolles. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wurde so ein bisschen aus Anstand irgendwie hier in die Liste mit aufgenommen, denn ich weiß aber nicht, weshalb ich so fühle, weil vielleicht liegt es daran, dass der Film so gemütlich ist und ich gar nicht das Gefühl habe, dass das so ein großer Film ist, weil das so ein bisschen was hat vom gemütlichen Sonntagnachmittagskino. Aber weshalb ich das denke, ist eigentlich komplett irrational, weil an sich ist das schon ein großartiger Film. Und schwierig.
Ja, auch die einzige so richtige Comedy, würde ich sagen, hier auf der Liste.
Ja, genau.
Also, klar, Birdman ist auch teilweise lustig, aber ja, also finde ich, hat eine Nominierung verdient, wird aber hat eigentlich nur Außenseiterchancen bis gar keine Chance, würde ich sagen, das tatsächlich mit nach Hause zu holen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der die kleineren Kategorien schon dominieren wird, glaube ich.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass er richtig große Chancen hat zu gewinnen, es sei denn irgendwie so, um einfach quasi den Best Picture fürs Lebenswerk Wes Anderson, so dass man sagt, so er hat jetzt noch nie einen abgeräumt und jetzt kriegt er den dafür, einfach nur, weil es insgesamt dann doch Party ist, aber kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Nominiert reicht erstmal für den.
Und den haben wir wahrscheinlich ja noch, da haben wir wahrscheinlich noch lange was von Wes Anderson. Ja. Der wird noch viele Filme machen. Der hat ja auch einen ganz coolen Output. Also alle 2 Jahre kommt der neue Wes Anderson-Film raus. Aber ich habe das Gefühl, so dass quasi nachdem Fantastic Mr. Fox kam dann Moonrise Kingdom, der auch schon gut angekommen ist. Aber dann kam nochmal eben Grand Budapest Hotel und hat nochmal richtig gepusht und auch super viel Kohle eingespielt. Boyhood übrigens auch. Also die sind auch super am Boxoffice angekommen. Und deswegen wird der hier wahrscheinlich auch drin sein. Das ist, glaube ich, auch so ein Film, auf den sich einfach jeder einigen kann, weil der nicht so eine starke politische Aussage einem ins Gesicht reibt.
Ja.
Der nächste Film, der auch so ein bisschen Hollywood-Kino ist The Imitation Game, in dem Benedict Cumberbatch den Physiker Alan Turing spielt und bei dem wir gesagt haben, dass wir die Geschichte von Alan Turing interessant finden und dass der Film schon solide ist, aber auf eine Art eben zu doll doch, dieses Hollywood-Kino einfach nur ist und zu wenig eigentlich da eine wahre Geschichte erzählt, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, das ist einer von so 3 oder 4 Filmen, da würde ich sagen, die sind einfach zu mittelmäßig. Also die, ja, das wird auch in den Kritiken dann wieder gespiegelt. Die waren alle gut, die waren solide, gute Schauspielleistungen, aber im Endeffekt ist das kein bester Film von irgendwem in irgendeinem Jahr, meiner Meinung nach.
Ja, also ich finde auch, mir fehlte da ja, aber das haben wir auch gesagt, also mir fehlte da auch der so ein bisschen noch, der noch ernstere oder tiefere Auseinandersetzung mit Alan Turings Biografie, insgesamt zu flach dann doch, für mich nicht viel mehr als ZDF Montagskino, deswegen, ja, ich glaube nicht, dass er große Chancen hat und hoffe auch nicht, dass er hier großartig was mitnimmt, ehrlich gesagt.
Ja, gerade im direkten Vergleich mit einigen anderen Kandidaten auf der Liste ist er halt einfach absolut nichts Besonderes, würde ich auch sagen. Ja.
Genau, und das wird wahrscheinlich auch für die nächsten beiden Filme gelten, die auf der Liste stehen. Der nächste ist Selma, Martin Luther King, Biopic haben wir im letzten Podcast besprochen. Gefiel uns von der Ausstattung, gefiel uns eigentlich auch darin, dass er relativ unaufgeregt ist, aber letzten Endes verkommt der Film für mich persönlich einfach nur als so ein politisches Ventil, als eine Aussage. Ich meine, es gibt keinen anderen großen Film, der Martin Luther King thematisiert, deswegen ist es sehr gut, dass es endlich mal einen Film gibt, aber ja, der stinkt für mich, wie viele andere Filme oder vielleicht fast am stärksten neben American Sniper nach so einem Teil amerikanischer Geschichte, der thematisiert werden muss, und ich finde es sehr lustig, dass gerade diese beiden Filme zusammen auch nominiert sind, also American Sniper, der sich eigentlich super unkritisch mit dem Irakkrieg auseinandersetzt, und Selma, der dann wieder kritisch eigentlich auf die Rolle halt, die Schwarze immer noch spielt, müssen so in den USA sich bezieht. Das finde ich ganz interessant, aber ich rechne Selma hier auch eigentlich keine Chancen aus.
Also ich meine, wir reden hier von dem begehrtesten Preis des Kinos, und dafür ist er halt, egal wie gut man den jetzt dann fand oder nicht, ist er einfach nicht besonders genug, sticht halt nicht raus aus der grauen Masse.
Ja, genau, insgesamt. Ich denke das auch, der ist qualitativ am Ende einfach nicht gut genug. Also
Ja, also das sind halt gut aussehende Großproduktionen, aber im Endeffekt dann doch eher nur Listenfüller, meiner Meinung nach.
Genau, der nächste in dieser Liste ist The Theory of Everything, Stephen Hawking Biopic, in dem Eddie Redmayne Stephen Hawking verkörpert, der auch für Best Actor nominiert ist. Und auch hier muss man wieder sagen, hier verkommt die Geschichte von Stephen Hawking so ein bisschen zu so einem, ja, einmal dem Schauwert, dass eben Eddie Redmayne diese Rolle verdammt gut spielt und dann eben sehr viel emotionalem Kitsch. Aber euch hat er ja eigentlich ganz gut gefallen, der Film, oder?
Mir hat er schon auch ganz gut gefallen, und Eddie Redmayne hat das auch toll gespielt, aber dadurch, dass es so ein bisschen zu, ich meine, das ist natürlich eine romantische Geschichte, die er nun mal teilt mit seiner tatsächlichen Lebensgefährtin, aber irgendwie als Film, weiß ich nicht, also ob mir das dann nicht zu viel Romanze ist für Best Picture of the Year, also wenn ihr versteht, was ich meine, also
Ja, sehe ich auch so. Also solide, gut, und aber nee, kein bester Film.
Nee.
Genau, und der nächste in der Liste ist Whiplash, haben wir auch letzte Woche gesprochen, Miles Teller und J.K. Simmons liefern sich da so einen riesengroßen Battle. Miles Teller ist Schlagzeuger an der Schauspielschule, genau.
völlig fehl am
Platz. Kriegt auch noch gesagt, weil er da ein Schlagzeugspiel oder Schauspieler
sollte. Und der Film hat ganz viele Lorbeeren eingeheimt, sind auch von uns, also der erste Film, den ich und Dr. Eck 10 von 10 Punkten gegeben hat, und jetzt kann man natürlich auch schon mal über alle Filme zusammenreden, aber ich finde, dass sich hier das Feld eigentlich teilt. Wir haben diese super lame-o Biopics, American Sniper, Imitation Game, Selma und Theory of Everything, würde ich sofort kicken von der Liste, und dann reden wir noch über 4 Filme, das sind Birdman, Boyhood, Grand Budapest Hotel und Whiplash. Auch Grand Budapest Hotel, finde ich, können wir eigentlich hier streichen, weil wir alle gesagt haben, es wird wahrscheinlich nicht besser Film werden, und dann steht eben noch Whiplash gegen Boyhood und Birdman. Ja. Whiplash ist ein großartiger Film, hat für mich auf jeden Fall diesen Preis verdient, weil ich das Gefühl habe, im Gegensatz zu Birdman und auch, oder zu Birdman, muss ich sagen, hat mich der mehr emotional berührt, und im Gegensatz zu Boyhood war er als Film interessanter. Also ich finde, er hat so beide Seiten eigentlich, die diese beiden Filme haben sollen, kriegt es hin. Ich glaube trotzdem nicht, dass der hier die Chancen hat, weil Boyhood und Birdman so viele Preise eben eingeheimst haben bis jetzt.
Das glaube ich auch. Also Whiplash ist also natürlich ein super Film, aber ich denke, dass er einfach nicht so die Lobby hat, gewinnen zu können. Man könnte sogar fast sagen, er ist etwas zu gut für die Oscars oder halt vielleicht nicht zu sehr an die Masse gerichtet, weil man muss ja auch immer daran denken, dass da 6.000 Leute sind. Hätte es verdient, aber nur Außenseiterchancen, glaube ich.
Ich denke auch eher Außenseiterchancen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Whiplash bei vielen und der einfach so hinter die Kommode fällt als Musikerdrama, also als blöd, also weißt du, wie ich meine? Und das, glaube ich, springt da so ein bisschen mit.
Ja, das muss man halt auch bedenken. Das sind 6.000 Leute, die wählen, und die ist halt die Frage, ob die alle Filme gucken. Ich meine, gerade bei den Best Picture Nominations wäre es natürlich schön, wenn sie das machen. Aber wahrscheinlich, wenn du 7 DVDs in deinem Briefkasten hast für Best Motion Picture, dann ist Whiplash jetzt vielleicht auch nicht der, der nur von der Verpackung am ansprechendsten ist. Naja, weil es eben halt, ja gut, Musiker, Drama, keine Ahnung. Und ja, insofern meiner Meinung nach der Film, der ist von meiner, ja meiner Meinung nach, wie ich schon gesagt habe, am ehesten verdient Meinung hätte, jetzt danach, oder diesen Oscar einzuheimsen, dem würde ich es richtig gönnen. Ich glaube aber nicht, dass er den holen wird, leider. Nee.
Genau, das ist auch meine Meinung. Wenn ich hier tippen müsste, ist es ganz schwierig zwischen Boyhood und Birdman. Viele Kritiker, wenn die vorher tippen, ne, dann mauschelt man sich das so zusammen. Dann denkt man so, die Academy ist so einfach ein Mensch. Und da denkt sich so, ja, der gewinnt hier, aber Oscar, dafür gebe ich jetzt dem irgendwie da und da den Punkt, sodass jeder irgendwie so seine Trophäe mit nach Hause nehmen kann. Und wir können jetzt zu den Tipps übergehen. Und mein Tipp ist, dass Birdman den Best Motion Picture of the Year Award gewinnt, weil der bei vielen anderen Awards jetzt ganz gut abgeräumt hat. Und weil ich denke, dass Linklater den Regie-Oscar bekommt für Boyhood dann. Deswegen schieße ich mich jetzt fest, dass Birdman für besten Film die Trophäe nach Hause nimmt. Was sagt ihr?
Na, ich hoffe das ganz doll auf jeden Fall, dass Birdman die Trophäe mit nach Hause nimmt. Einfach ja, komplett subjektive Einschätzung. Ich meine, ich glaube, du bist da ja so ein bisschen politisch rangegangen, dass das mag auch Hand und Fuß haben, sofern es Hand und Fuß haben kann, wenn man hier irgendwo seinen Filmpodcast in Deutschland macht. ja, also ich hoffe, mein Tipp auf jeden Fall auch Birdman. Ich hoffe das ganz sehr. Ich finde natürlich die Meta-Ebene außerdem geil von Michael Keaton, die natürlich mit dem Film da auch zusammenspielt. Es wäre ein schönes Ende für seine Schauspielerkarriere, ne? Die natürlich weitergehen soll, aber ja.
Mein Tipp ist auch Birdman, muss ich sagen. Und ich glaube auch wie du, Dr. Schwarz, dass aber Linklater dann trotzdem den Director Award kriegen wird.
Ja, ich tippe tatsächlich aus ganz persönlichen Gründen, tippe ich, dass Boyhood diesen Best Motion Picture Award absahnen wird. Einfach nur, weil ich dann wenigstens, wenn es so ist, kann ich mich wenigstens über den Punkt freuen, den ich weil ich nämlich ansonsten dann den Oscars wahrscheinlich für immer den Rücken zukehren muss, weil Boyhood ein schlechter Film war.
Ja. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Boyhood so auch in der Jury von diesen 6.000 Menschen auch mehr Leute emotional gepackt hat als Birdman möglicherweise.
Genau, aber was ich mir denke, ist, dass Birdman aber filmisch so genial ist und so einen Umschlag, also Filme so liebt gleichzeitig, indem sie einen Film machen. Und dann denke ich natürlich, dass die Academy da so einen Sweet Spot im Herzen hat und sich dann denkt, ja, okay, komm, nee, Birdman müssen wir den müssen wir den. Ja,
ich frage mich,
monumentales Werk ist.
Ich frage mich halt immer, wie eitel die Leute dann aber auch so sind, weil vielleicht, dass er jetzt kommt hier so ein scheiß Michael Keaton wieder angeschissen nach 12 Jahren, den er nichts gemacht hat. Kommt hier mit so einem Film, der aussieht, als wenn er komplett am Stück gefilmt wäre. So, das soll ich jetzt geil finden. Nö, Boyhood. So, also, ja, ich weiß halt nicht, wie die Eitelkeiten da nicht auch mitspielen bei so einer Wahl. Ich meine, das ist
und jetzt diese Eitelkeiten müssen natürlich auch bei der nächsten Kategorie besprochen werden. Und das ist a Performance by an Actor in a Leading Role, also bester Schauspieler für einen Film. Da sind folgende nominiert. Steve Carell für Foxcatcher, da spielt er diesen Wrestling-Trainer mit einer Prothesen,
Nase.
Steve Carell ja eigentlich so ein Comedy-Schauspieler. Dann Bradley Cooper für seine Rolle als Chris Carlton in American Sniper. Benedict Cumberbatch für seine Rolle als Alan Turing in The Imitation Game. Michael Keaton für Birdman und Eddie Redmayne für The Theory of Everything. Ich persönlich finde, dass man hier direkt Bradley Cooper und Benedict Cumberbatch eigentlich streichen kann, also in meiner Sache. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie Cooper den Oscar geben, weil schon damals Jennifer Lawrence ja für Silver Linings Playbook gewonnen hat, wo ich auch dachte, warum das? Und ich sehe die immer so als Team, das in Hollywood verdammt gerne gesehen wird. Also ich könnte mir noch vorstellen, dass Bradley Cooper den vielleicht kriegt, aber ich finde, die hauptsächliche Frage ist Steve Carell, Michael Keaton oder Eddie Redmayne. Was ist da so eure Meinung?
Ja, also für mich schwankt es eigentlich nur zwischen Michael Keaton und Eddie Redmayne, denn ich dachte ja auch anfangs so ein bisschen Steve Carell vielleicht, also nach Angucken des Trailers von Foxcatcher geguckt und dann so, ja, nee. Also das war doch für mich ein bisschen zu sehr... Ja, okay, ich habe jetzt eine große Nase aufgesetzt und jetzt der redet ein bisschen komisch, aber ich fand das jetzt nicht so wahnsinnig tiefgründig, so dass ich jetzt das Gefühl hatte, so der lebt jetzt diese Rolle komplett. Und das war für mich bei Michael Keaton und Eddie Redmayne schon anders wahrzunehmen. Also, wie war es bei euch?
Also, ich finde, verdient hat es auf jeden Fall erstmal Jake Gyllenhaal für Nightcrawler, der natürlich nicht nominiert wurde.
Ja, aber da übertreibt ihr aber auch, ne? Also jetzt mal, nur weil der nachts aufgestanden ist, um durch L.A. zu cruisen. Also ich meine, war das so geil?
Ja, ich finde, er hat das richtig gut verkörpert, sein Charakter. Eigentlich besser als die Leute hier auf der Liste, finde ich. Aber meine Tendenz geht eher Richtung Eddie Redmayne, dessen Leistung eigentlich schon am beeindruckendsten war. Also Keaton hat natürlich super gespielt, aber Redmayne war einfach offensichtlich beeindruckender, muss ich sagen.
Zu Eddie Redmayne wird ja aber gesagt, dass er als Jupiter Ascending rausgekommen ist, haben wir auch im vorletzten Podcast besprochen. Ja. Und der ist ja so hart gefloppt und da spielt er ja so scheiße eigentlich diese Rolle von diesem Bösewicht. Und das wird irgendwie der Norbit-Effekt genannt, weil Eddie Murphy scheinbar mal nominiert war für einen Oscar und dann kam Norbit raus, dieser absolute Schrottfilm. Und da hat er ihn nicht bekommen, obwohl er eigentlich der Favorit war. Also es wird so ein bisschen gesagt, weiß man nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Eddie Redmayne vielleicht noch zu jung ist und auch dadurch jetzt das dann nicht bekommt. Es ist schön, wie man einfach mal irgendwas spekulieren kann in dem Raum, aber deswegen finde ich.
Bei mir persönlich ist es ein bisschen zwischen Steve Carell und Michael Keaton. Michael Keaton wäre natürlich eine wahnsinnig coole Geschichte insgesamt, wenn der einfach irgendwie, ja, wie gesagt, halt komplett von der Bildfläche verschwindet, um dann in einem Film, wo es metatechnisch auch noch passt, zurückkommt und auch eine Hammerleistung abliefert. Ich glaube persönlich eher, dass Steve Carell den absahen wird, weil ich das Gefühl habe, völlig unbegründet das Gefühl habe, muss man dazu sagen, dass die Academy das abfeiert, wenn jemand aus dem Comedy-Bereich kommt und dann auf so beeindruckende Weise zeigt, dass er auch anders kann, quasi. Mhm. Weiß, oder das wünsche ich mir zumindest.
Ja. Würde mich mal interessieren, wie weit, ja.
Steve Carell hat ja ein paar Filme schon mal so gemacht, also in Little Miss Sunshine hat er ja schon eine andere Rolle und in The Way Way Back, aber die waren vielleicht nicht so groß. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unseren Tipps über. Ich sage, es kriegt Michael Keaton kriegt den Oscar für Birdman, sage ich.
Ich sage Eddie Redmayne.
Ja, also ja. Zwischen dem, was ich denke, ich sag nur das, was ich will, glaube ich, weil das andere, das könnte man auch spielen, aber das nervt mich irgendwie, weil ich glaube auch eher, dass es Eddie Redmayne wird, aber ich hoffe einfach Michael Keaton. Also das ist einfach, deswegen Keaton für mich der Mann, Batman.
Alles klar.
Forever.
Ich sage, Steve Carrera kriegt den, fährt den nach Hause.
Dann gehen wir weiter zu der Bahn. Das ist Performance by an Actor in a Supporting Role. Da haben wir folgende Nominierung. Robert Duvall für The Judge. Den haben wir nicht geguckt und auch nicht im Podcast besprochen. Soll auch ein relativ beschissener Film sein. Robert Downey Jr. hat hier versucht, nochmal so großes Kino fürs Herz zu drehen. Er spielt da so einen jungen Anwalt, der wieder zurück aufs Land kommt. Robert Duvall spielt seinen Vater, der wird verklagt und Robert Downey Jr. muss dann eben für ihn da vor Gericht ziehen und verliebt sich dann in sein altes Highschool-Sweetheart und so weiter und so fort. Dazu kann man jetzt hier nicht so viel sagen, hast du aber damals auch schon in der Trailer-Show ein bisschen verrissen, den Film Dr. Snips, obwohl du ihn gar nicht gesehen hast, aber auch zu Recht scheinbar. Dann der nächste ist Ethan Hawke für Boyhood, spielt er den Vater von der Hauptperson. Dann Edward Norton für Birdman, Mark Ruffalo für Foxcatcher und J.K. Simmons für Whiplash. Was sind hier eure Meinungen?
Also erstmal, meiner Meinung nach kann man hier Ethan Hawke rausstreichen. Also jetzt auch unabhängig davon, dass ich Boyhood nicht gut fand, war er in dem Film auch nicht sondern, also weiß nicht, stach nicht raus, oder? Schauspielerisch? Oder
ich fand den schon eigentlich ganz schön geil, muss ich sagen, in dieser Rolle des so ein bisschen seltsamen Vaters, der so sein eigenes Ding dreht, aber dann sich dann doch um seine Kinder kümmert. Also ich fand, das hat eigentlich auch schon ganz viel so subtiles Schauspiel abverlangt. Und das wird aber oft ja auch nicht so gepriesen, ne? Das finde ich ganz interessant. Also man gibt ja eigentlich gerne Menschen einen Oscar, die einmal im Film schreien dürfen, einmal dürfen sie heulen und einmal sind sie ganz geschockt und so weiter. So, ne? Und wenn du das alles abgefeuert hast, dann kriegst du den Oscar. Und deswegen ist auch zum Beispiel Mark Ruffalo sticht ja auch nicht gerade gegen Steve Carell so raus in Foxcatcher, ist aber verdammt gut, weil er diese Rolle des liebenden Bruders und auch mit seinen, wie das dann endet mit seiner Geschichte, einfach auch verdammt gut spielt und das auch verdient hätte auf jeden Fall. Mein Tipp ist hier ganz klar J.K. Simmons, muss ich sagen. Obwohl er natürlich, also er hat natürlich jetzt genau diese Rolle, wo er sich so aufspielen kann, aber ich finde, er hat hier wirklich die Rolle seines Lebens nochmal so bekommen und darf nochmal alles auf den Punkt zeigen und ist verdammt, verdammt gut. Also deswegen sage ich jetzt schon mal, mein Tipp ist J.K. Simmons.
Ja, also ich bin da, ist ja schön, dass wir da alle so unterschiedlich gepolt sind. Also ich bin da eher auf Edward Nortons Faden, weil genau aus dem Grund, wie du gerade genannt hast, Dr. Schwarz, weil der konnte, finde ich, nämlich immer so ein Repertoire, nämlich sein Repertoire abhaken. So, du hattest nämlich, der konnte wirklich so, sein Charakter, der hatte eben verschiedene Seiten, die er zeigen konnte, so ein durchgeknallter Arschloch-Schauspieler, dann auch mal den ruhigen, weil er mit Emma Stone gequatscht hat. Und der konnte wirklich mal ein bisschen vielschichtig sein. Das fand ich, J.K. Simmons ich fand ihn großartig in Whiplash, aber am Ende ist das halt aber auch einfach nur Full Throttle J.K. Simmons. So, und ich glaube daher, nein. Also mein Tipp direkt auch Edward Norton. Also.
Was ich mir bei Edward Norton vorstellen könnte, ist, dass es bei ihm so ein bisschen daran scheitert, dass alle schon wissen, dass er ein verdammt guter Schauspieler ist.
Aber der hat noch nie.
Und das,
ja. Aber der ist auch ein bisschen von der Bildfläche
weg gewesen. Ich meine,
der kommt eigentlich auch mit Birdman jetzt nochmal so zurück. Und ich finde auch, Edward Norton wäre dann mein zweiter Tipp eigentlich, weil ich fand den auch verdammt, verdammt gut in Birdman. Aber ja, ich denke, da Whiplash so nicht so die großen Chancen hat, wird man hier J.K. Simmons den Oscar geben.
Ja. Das ist auch meine Meinung. Ich denke, dass J.K. Simmons das nach Hause fahren wird. Hat ja auch im Vorfeld jeden einzelnen Supporting Actor Award schon gewonnen, den es vor den Oscars gibt. Ja. Aber auch abgesehen davon ist es nicht nur das, was ich glaube, sondern auch das, was ich will, weil ich finde, er hat schon alle in den Schatten gestellt und das ist schon die Rolle seines Lebens. Das darf man dann auch mal anerkennen. Und obwohl ich das qualitativ insgesamt durch die Bank gut fand, auch Ruffalo und auch Ethan Hawke, muss ich sagen, denke ich, dass da an J.K. Simmons eigentlich kein Weg vorbeiführt.
Ja, mein Tipp. Würde ich aber jetzt echt fast, glaube ich, unfair finden. Aber gut, okay. Ja, ich meine, ich triff nicht den Falschen. Ich finde J.K. Simmons super, aber schauen wir mal. Ja.
Also mein Tipp ist auch J.K. Simmons, wenn er ihn nicht kriegen sollte und ich entscheiden müsste, wer von den anderen, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, Mark Ruffalo sagen. Auch nur nochmal so nebenbei. Aber ich tippe auch J.K. Simmons.
Alles klar. Dann ist die nächste Kategorie Performance by an Actress in a Leading Role, also beste Schauspielerin. Da gibt es einige Filme, die wir nicht im Podcast besprochen haben, aber in manche haben wir mal reingeschaut oder ein paar habe ich auch gesehen, kann ich was zu erzählen. Einmal ist Marion Cotillard für Two Days, One Night nominiert. Echt ein cooler Film. Ich habe den jetzt neulich nochmal gesehen.
Alles da geht es
eben darum, dass sie dass auf ihre Arbeit eben abgestimmt werden muss, dass ob sie ihren Job behalten kann oder die Leute halt ihren Bonus von 1.000 Euro behalten dürfen. Und sie zieht quasi an einem Wochenende durch die Stadt und redet nochmal mit jedem ihrer Arbeitskollegin, um zu schauen, eben, ob sie ihren Job behalten kann. Dann als nächstes ist Felicity Jones für The Theory of Everything. Sie spielt die Frau von Stephen Hawking. Dann Julianne Moore für Still Alice. Habe ich auch reingeschaut. In Still Alice hat sie an Alzheimer erkrankt und verliert so ein bisschen das Gedächtnis und muss quasi das ausspielen. Dann Rosamund Pike für Gone Girl. Über Gone Girl haben wir im Abschlusscast auch mal geredet. Hat echt eine super Leistung, wenn die in diesem Film abgelegt. Und Reese Witherspoon für Wild. Den Film habe ich nicht gesehen. Und weil er so ein bisschen nochmal Into the Wild 2 anmutet. Ja. Kann natürlich sein, da sie auch da natürlich so getrieben ist und diese harte Reise auf sich nehmen kann, dass sie da auch eine sehr gute Leistung abliefert. Was habt ihr davon so gesehen oder was ist eure Meinung?
Also ich habe Two Days, One Night habe ich auch gesehen. Muss sagen, ich fand den Film, also hat vieles gut gemacht. Ich fand insgesamt die Story ein bisschen schwach. Also weil es so repetitiv irgendwann war. Also weil sie halt wirklich da durch die Gegend zieht und jedem nochmal erklärt, was los ist. Und dann so die verschiedenen Reaktionen waren schon ganz okay. Aber irgendwie insgesamt hätte ich mir von der Story bei dem Film mehr gewünscht. Nichtsdestotrotz war die Schauspielleistung von Marion Cotillard ziemlich gut, muss ich sagen. Bitte?
Nee, mach weiter.
Nee, genau. Dann Still Alice, Julianne Moore habe ich auch nur so ein bisschen reingeschaut. Das sah aber ganz gut aus. Und Wild habe ich mir, wo hatte ich eigentlich vor, noch anzugucken, aber der Trailer war so langweilig. Das ist natürlich ein bisschen bitter jetzt über ihre Schauspielleistung aufgrund des Trailers. Also da sah es ganz okay aus, was sie da gemacht hat, aber der Trailer langweilig aus.
Es ist echt ein bisschen bitter, dass so dass es bei uns eigentlich kein Film mit einer richtigen starken weiblichen Hauptrolle bei uns eigentlich auch in den Cast geschafft hat. Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, warum ist das eigentlich so, ne? Also weil es ich zumindest für mich ist, wenn ich jetzt erstmal mir die Filme so angucke, ich weiß nicht, ich lese mir die Kurzbeschreibung durch und da ist erstmal eine ziemlich große Hemmschwelle, weil ich das alles furchtbar fand, so wie das sich erstmal angehört hat. Und es scheint auch nur so ein gewisses Genre irgendwie, oder so, es sind ja auch alles nur Dramen eigentlich, ne? Also die jetzt irgendwie, ich meine, bei den Männern auch auf eine Weise, aber bei den Frauen auch noch anstrengender. Eine Literaturprofessorin, die irgendwie ihr Gedächtnis verliert, die eine hat ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt und geht dann irgendwie 1000 Kilometer wandern. Meine Fresse, das ist schon auch hart.
Ja, für mich aber allein vom Reinschauen und auch vom Sehen wirklich interessantere Filme als diese beschissenen Biopics aus der Hauptkategorie.
Ja, okay.
Wir haben die, ich bin da sehr gespannt, wir werden im nächsten Podcast ja auch Still Alice nochmal besprechen, da freue ich mich auch drauf. Wir haben natürlich in den letzten Casts jetzt die Filme abgearbeitet, die für Best Picture nominiert waren, damit wir die alle gesehen haben und jetzt das machen können und deswegen haben wir die jetzt so ein bisschen übergangen, aber da werden wir auch noch welche von gucken und besprechen und es liegt natürlich auf eine Art ein bisschen an uns, wir sind vier Typen, vielleicht sind wir da so ein bisschen so gepolt, aber andererseits natürlich auch daran, was Hollywood uns so wie vorgibt, was angeblich gute Filme sind, die wir dann denken, dass die besprechenswert sind.
Genau.
Deswegen, ist es natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem muss man jetzt natürlich auch einen Tipp abgeben. Und was denkt ihr da so von auch Filmen, die ihr nicht gesehen habt, aber wer hat da so eure Stimme?
Also ich habe ja nur zwei von den Damen live erlebt in dem Film, also Rosamund Pike in Gone Girl und Felicity Jones in Theory of Everything. Fand die beide sehr gut, aber ich glaube da mal dem Hype des Internets, der sagt, dass an Julianne Moore eigentlich auch kein Weg dran vorbeiführt. In Still Alice, und die Rolle hört sich auch wirklich sehr vielschichtig, sehr interessant an. Und da freue ich mich auch schon darauf, den Film dann zu gucken in den nächsten Tagen. Und mein Tipp geht auf jeden Fall an Julianne Moore, muss ich sagen.
Ja, meiner ist da auch, aber auch aufgrund des Hypes und auf dem, was ich gesehen habe, das war sehr gut. Ich könnte das schwer abwiegen gegen Marion Cotillard zum Beispiel. Ich würde es mir vielleicht für Rosamund Pike auch wünschen, aber ich glaube, na, da könnte man natürlich denken, sie kriegt es, weil Gone Girl sonst nicht so nominiert ist. Ah. Aber ich so werde da auch mal dem Hype hinterher
hecheln. Ich glaub, Julianne Moore wird ihn schon mitnehmen. Also, weil die war jetzt auch schon so oft da im Oscar-Game am Start. Ich glaube, aus Anstand muss sie den jetzt einfach kriegen. Also, das ist wirklich, wird sie machen.
Also ich tippe einfach mal, dass Marion Cotillard den bekommt. Einfach nur, weil sie dann die erste nicht-englisch stammige Doppel-Oscar-Preisträgerin wäre.
Okay. Stammig, schwammig vorgetragen. Von Dr. Eck. Die nächste Kategorie ist Performance by an Actress in a Supporting Role. Da haben wir Patricia Arquette für Boyhood, sie spielt die Mutter. Laura Dern für Wild. Keira Knightley für Imitation Game. Emma Stone für Birdman und Meryl Streep für Into the Woods. Meryl Streep hat ja schon nur irgendwie 180 Millionen Oscars gewonnen, das war nicht deswegen auch einfach nur hier nochmal nominiert, würde ich direkt hier wegstreichen. Einmal, der Trailer sah schon so scheiße aus und weiß ich nicht. Ist da nicht hier wieder Johnny Depp, ist irgendwie der große böse Wolf oder so?
Ja.
Komm, Leute, ich weiß es nicht. Also,
ey, ohne Mist, also irgendwo läuft doch Helena Bonham Carter wahrscheinlich auch noch rum als irgendwie Waldgeist, oder? Also ich meine, oder Waldschrat. Also das, ja.
Ich finde, Emma Stone war gut in Birdman, hat sie toll gemacht,
total.
Diese Rolle der angepissten Tochter. Und mich mochte aber auch Patricia Arquette als Mutter sehr. Und die kriegt auch gerade viele Awards für die Rolle. Deswegen ist mein Tipp hier, dass Patricia Arquette für Boyhood diesen Oscar mit nach Hause trägt.
Das wäre der einzige Oscar, der hier für Boyhood nominiert ist, wo ich sagen würde, das geht klar, wenn Patricia Arquette den nimmt. Warum Keira Knightley für Imitation Game auf dieser Ahnung. Liste ist, das muss mir irgendwer nochmal erklären.
Das ist der größte Witz aller Zeiten. Also
und Laura Dern kann ich nichts zu sagen, wegen Wild nicht gesehen, aber also das ist hier ein Rennen zwischen Patricia Arquette und Emma Stone, würde ich sagen.
Ja.
Und da würde ich schon eher sagen, Patricia Arquette hat den dann verdient und wird ihn, glaube ich, auch kriegen, weil das einfach eine vielschichtigere, schwierigere Rolle ist insgesamt.
Ja, also mein Tipp geht da auch Richtung Patricia Arquette, muss ich sagen. Emma Stone war gut, aber ich glaube nicht, dass das reicht, muss ich sagen. Und Keira Knightley ist natürlich ein Scherz. Wort, Patricia Arquette.
Ich fand halt Emma Stone so sau cool als diese angepisste Tochter, auch in Birdman. Ja. Weil ich bin eh Birdman-Fanboy, deswegen ich bin da auch so überhaupt nicht irgendwie rooting für irgendwen. Ich kann mich auch noch nicht so richtig damit anfreunden, dass die Hauptdarstellerin von Medium, der wahrscheinlich beschissensten Serie im Fernsehen, einfach einen Oscar gewinnt. Aber gut, vielleicht ist es so, vielleicht nimmt sie ihn einfach mit und behält ihn und ach, ja. Nee, die wird es aber nicht gewinnen. Es wird Patricia Arquette werden, sage ich auch.
Alles klar. Okay. Was ich hier nochmal kurz anmerken will, haben wir gerade nicht drüber gesprochen, aber Steve Carell ist ja Performance by an Actor in a Leading Role nominiert, obwohl er da nicht die Hauptrolle spielt. Das ist Channing Tatum, den ich auch gerne nominiert gesehen hätte bei Actor in a Leading Role, weil ich den sehr, sehr gerne mochte. Und das ist eben ganz interessant, dass er hier für Leading Role nominiert war. Das wollte ich nur nochmal kurz erwähnt haben. So, damit haben wir diese großen Kategorien, also die großen Schauspieler und die Filme durch. Und jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen schneller durch die anderen Kategorien durch. Da ist natürlich einmal hier der Schock, der Biggest Oscar-Snub, Best Animated Feature Film of the Year, der natürlich der Lego-Film war, aber der ist hier gar nicht erst nominiert. Die Filme, die nominiert sind, sind Big Hero 6, das ist ein Disney-Film, dann The Box Trolls, das ist, glaube ich, so Stop-Motion-Kino, How to Train Your Dragon 2, Song of the Sea, der auch ganz gute Kritiken bekommen hat, und The Tale of Princess Kaguya. Ich habe hier von How to Train Your Dragon 2 und Tale of Princess Kaguya gesehen. Tale of Princess Kaguya ist von Studio Ghibli, die machen ja diese ganz, ganz tollen Anime-Filme, ich bin da ein großer Fan, aber ich finde auch, dass deren letzte Filme alle echt so ein bisschen verwässert sind, man merkt, dass die Leute älter werden und ein bisschen Sozialdrama machen wollen, es klappt nicht, also ich bin da, auch da bin ich irgendwie ganz neben dem Hype, ich fand den Film stinkend langweilig und richtig schrecklich, ist aber sehr schön gezeichnet, ich bin aber auf der anderen Seite ein riesen Fanboy von How to Train Your Dragon 2, wo ich wirklich finde, das ist einer der besten Filme, weil ich letztes Jahr gesehen habe, weil der wirklich so viel Spaß gemacht hat, deswegen geht meine Stimme hier an How to Train Your Dragon 2.
Ja, bei mir ist das auch so. Ist auch der einzige Film, den ich gesehen habe, also meine Expertise hält sich hier in Grenzen, aber ich glaube auch, dass der das gewinnen wird.
Ja, ich nicht. Also ich habe den auch als einzigsten davon gesehen, fand den auch richtig gut, aber da ich keine Ahnung habe, tippe ich einfach mal, dass The Box Straws den Oscar.
Alles klar.
Ja, ja, ja.
Dr. Loco.
Ja, für mich ist das ein bisschen unklar. Also, weil, weiß ich nicht. Ich habe davon ja auch im Prinzip keinen gesehen. Ich würde aber auch dann auch einfach aufgrund so dessen, was ich gehört habe und gelesen habe, dass es How to Train Your Dragon ist.
Ja, gut. Ja, das reicht. Aber auch. Es hätte natürlich, wir sind uns schon alle einig, dass The Lego Movie diesen Oscar hätte gewinnen müssen.
Ja, finde ich schon, weil der echt großartig war. Weiß nicht, warum der nicht nominiert war. Vielleicht, weil das eine riesengroße Werbung für Lego ist. Man weiß es nicht ganz genau.
Ich verstehe das aber nicht, aber das ist ja genau diese ganze Filmpolitik, über die wir kurz am Anfang gesprochen haben. Auch. Ich meine, es gibt doch an sich keinen Grund, weshalb The Lego Movie nicht am Start ist, oder? Also ich meine...
Vielleicht, weil es eine Werbung auf eine Art ist, ne? Also das ist schon eigentlich relativ heftig.
Ja gut, aber ich meine, American Sniper ist auch Werbung für die scheiß Army. Ich meine, gut, da passt den Leuten vielleicht besser in den Kram.
Es liegt an der Präsenz von Will Ferrell, der natürlich vielleicht nicht der gern gesehenste Gast bei den Oscars ist.
Das kann ich mir eben auch vorstellen, das habe ich mir auch so ein bisschen schon gedacht. Ja, gut.
Okay. Die siebte Kategorie ist Achievement in Cinematography, also Cinematografie, so Kameraeinstellung und Bild. Da sind nominiert Birdman, Grand Budapest Hotel, Ida. Den habe ich auch mal kurz vorgestellt. Das ist ein polnischer Film, ist auch für Best Foreign Film nominiert. Eigentlich auch ein ganz cooler Film. Und der ist ja so, habe ich ja damals erzählt, 4:3 schwarz-weiß, wo Dr. Loco den großartigen Gag, ich gucke lieber 7:1 in Farbe. Der hat echt auch schöne Bilder. Dann Mr. Turner. Und Unbroken. Unbroken ist ja so ein bisschen unser Hassfilm, as of late. Ja. Angelina Jolies zweite große Regiearbeit, der schon aber auch ganz schöne Bilder hatte, fand ich. Aber der hier eigentlich nicht verdient hat.
Da kommt einem doch der Mock hoch, dass der da irgendwo steht, dass der überhaupt in irgendeiner Liste ist, für irgendwie von. Also irgendeine Liste, wo es darum geht, wer der Beste war. Kann Unbroken eigentlich im Guten nicht dabei sein. Sorry, Roger Deakins, aber.
Zumal die Kategorie halt Achievement in Cinematography heißt und nicht einfach nur Cinematography. Da hätte der vielleicht noch seinen Platz, aber wenn es wirklich darum geht, inwiefern hier irgendwas wirklich neu und gut gemacht wurde, geht da an Birdman meiner Meinung nach einfach nichts vorbei.
Ja. Obwohl natürlich
mit diesem One-Cut-Ding, da gibt es nichts dran zu deuteln, da stinkt dann auch der polnische Hipster gegen ab. Grand Budapest Hotel macht auch nichts neu wirklich für Wes Anderson, würde ich sagen. Mr. Turner habe ich nicht gesehen, aber also für mich ganz klar Birdman.
Ich meine, das Ding ist, Wes Anderson wird halt ich sag mal so, für mich ist Birdman schon saustark, also was die Cinematografie angeht, aber Grand Budapest Hotel auch. Bei Grand Budapest Hotel ist so das Ding, Wes Anderson wird eh noch 10 Filme machen, die genauso aussehen. Insofern kann er ihn dann auch ein Jahr später kriegen. Deswegen wird es Birdman werden, wahrscheinlich.
Ja, also das ist für mich die Kategorie, wo das muss Birdman werden, meiner Meinung nach. Sonst verliere ich echt den Glauben an alles. Weiß ich nicht, das ist für mich so verdient, das hat mich so umgehauen, also Birdman auf jeden Fall.
Finde ich auch. Ich finde, es ist ein bisschen undankbar und schade eigentlich für Wes Anderson, dass er hier gegen Birdman antreten muss, der auf einmal aus dem Nichts kam und einfach alles umgehauen hat, weil die Cinematografie in Grand Budapest Hotel schon der Oberhammer ist.
Also auch
die
super,
Kameraeinstellungen sind so toll und ich finde auch, dass was ich an Grand Budapest Hotel gerne mag, ist, dass ich finde, dass Wes Anderson jetzt einfach so völlig durchgedreht ist, einfach alles reinballert in einen Film, was er kann und so richtig ausrastet irgendwie, ne? Nicht so Lo-Fi, wie es oder Low-Key, wie er das bei Moonrise Kingdom gemacht hat, sondern ja, es ist ein bisschen schade, aber ich glaube auch auf jeden Fall Birdman. Da sind wir uns ja auch alle einig, jetzt alle vier waren hier für Birdman. Nächstes ist Achievement in Costume Design, also die schönsten Kostüme. The Grand Budapest Hotel, Inherent Vice, Into the Woods, Maleficent, da ist Angelina Jolie, die böse Hexe, und auch Mr. Turner.
Ja, also das ist so, finde ich, eine der ersten Kategorien, wo dann Grand Budapest Hotel, da ist er eigentlich in allen kleineren nominiert und da kann er dann auch wirklich gewinnen und hat es auch verdient. Also das war schon alles extrem durchdachter, also kostümmäßig und sah wirklich sehr stimmig und gut aus. Also mein Tipp geht hier Richtung Grand Budapest Hotel.
Ja, würde ich auch sagen. Into the Woods, so Effekthascherei, so weiß ich nicht, das interessiert doch wirklich keinen. Maleficent habe ich nicht gesehen, Mr. Turner auch nicht. Und Inherent Vice, also den Schauspielern zu sagen, ja, wascht euch mal 2 Monate. Also dafür einen Oscar einzuheimsen wäre fatal. Deswegen auch mein Tipp ganz klar, Grand Budapest Hotel. Da hat auch Wes Anderson, das wurde nochmal ein bisschen one-upped, wie du es ja auch schon sagst, noch verrückter und hat wunderbar gepasst. Den hätte er verdient.
Ja, schließe ich mich kurz und schmerzlos einfach an. Fertig.
Genau, ich finde, Inherent Vice hätte es auch verdient. Also ich finde, der Film sah fantastisch aus und auch die 70er-Jahre-Klamotten, die Leute anhatten, waren super. Aber ich denke auch, dass man hier, also einmal hasse ich Inherent Vice natürlich, wie wir aus dem ganzen Film, weil es wirklich stinkend langweiliger Müll ist. Aber Hätte es auch für diesen Oscar verdient, aber ich denke auch, es wird The Grand Budapest Hotel. Die nächste Kategorie ist Achievement in Directing, eine sehr wichtige Kategorie, quasi bester Regisseur, beste Regiearbeit. Hier ist Iñárritu nominiert für Birdman, Linklater für Boyhood, Bennett Miller für Foxcatcher, Wes Anderson für The Grand Budapest Hotel und Morten Tilden für The Imitation Game. Immer wenn ich die Imitation Game oder Theory of Everything lese, sind die für mich schon raus, weg damit. Ja. War nichts Besonderes, haben wir schon alles schon mal gesehen. Der Film heißt The Beautiful Mind. Danke, die nächste bitte. Wes Anderson hätte es verdient. Ich finde, auch Bennett Miller hätte es verdient. Foxcatcher sieht fantastisch aus und ist echt richtig toll in Szene gesetzt alles. Aber ich muss sagen, hier denke ich und muss einfach Richard Linklater diesen Oscar, Iñárritu hätte es auf jeden Fall verdient für Birdman. Auch ein bisschen schade, ja, dass er eigentlich gegen Boyhood antreten muss. Aber ich finde, wenn irgendwo Boyhood gewinnen muss, ist es hier. Weil jemand, der sagt, ich fange jetzt dieses Projekt an, und der hat ja auch andere Filme nebenbei geredet und hau das dann einfach mal raus. Hier 12 Jahre lang habe ich übrigens diesen Film geredet. Da kann man fast nicht dran vorbei, finde ich. Deswegen denke ich, dass Linklater für Boyhood diesen Oscar gewinnen wird.
Ja, ich auch. Also Achievement in Directing mit natürlich Betonung auf Achievement, das hat Boyd und wirklich verdient, wenn auch nicht viel anderes. Also das war eine großartige Leistung. Mein Tipp auch Boyhood und Linklater.
Ja, nee, ja, ich denke, dass eben aus den genannten Gründen, es muss eigentlich Richard Linklater sein. Und wie Wes Anderson und in dieser anderen Kategorie, da musst du einfach nochmal neu antreten. Dann nimmst du den Darm mit, aber nicht dieses Jahr.
Ja, ich würde ihn lieber an Birdman vergeben sehen, aber ich denke auch, hier wird Richard Linklater mit Boyhood absahnen.
Die nächste Kategorie ist Best Documentary Feature, beste Dokumentation. Die erste ist Citizen 4, das ist die Edward Snowden-Doku, habe ich auch neulich im Podcast vorgestellt. Mhm. Das ist wirklich auch ein Film, der jetzt fast alle Awards mitgenommen hat und wahrscheinlich auch deswegen diesen kriegen wird. Nächstes ist Finding Vivian Mayer, geht es, glaube ich, um eine Fotokünstlerin, die erst unbekannt war und die man so aufdeckt. Last Days in Vietnam, keine Ahnung, was es ist. The Salt of the Earth ist ein Film, den habe ich auch neulich vorgestellt. Das Salz der Erde, da geht es um Sebastião Salgado, der wirklich wunderschöne und krasse, auch sozial kommentierende Fotos gemacht hat, die dann da gezeigt werden. Auch ein ganz, ganz toller Film. Und Virunga sagt mir auch nichts. Ich denke einfach wegen dem Hype vorher, dass es Citizen 4 wird. Obwohl ich nicht finde, dass das unbedingt der beste Dokumentationsfilm ist, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das war dann natürlich Jodorowskis Dune.
Das stimmt, ja. Ja, mein Tipp geht auch an Citizen 4, würde ich sagen, wird ein Stück weit auch möglicherweise der relevanteste Film hier auf der Liste. Also das ist mein Tipp.
Ja, ich gebe meinen Tipp trotzdem an The Salt of the Earth.
Vito, schließe mich an.
Einfach nur, weil ich den da sehen will, den Oscar. Ich denke aber, aufgrund der Demografie der Wähler, die nun mal alle weiße Amerikaner sind, zum Großteil, denke ich auch eigentlich, dass Citizen 4 den absahen wird. Aber ich tippe trotzdem Salt of the Earth. Einfach, weil ich es kann.
Mit all der dir verliehenen Macht hier im Pencast. Nee, ich schließe mich auch bei Sword of the Earth an, tatsächlich.
Das ist irgendwie ganz interessant, finde ich, weil man ja auch denken könnte, dass Citizen 4 auf keinen Fall gewinnt, weil er so amerikakritisch ist eigentlich in seiner Aussage, dass ich das so interessant finde. Deswegen sind die USA auch so ein interessantes Land, weil es eben, ja, es kann eben Selma nominiert sein und American Sniper, es kann American Sniper nominiert sein und Citizen 4, die wirklich komplett unterschiedliche Aussagen haben. Ja. Da sieht man auch so ein bisschen die amerikanische Bevölkerung da so wieder gespiegelt in diesen Nominierungen.
Ja. Ja, gut, aber das sind ja schon alles so schon auf irgendeine Art und Weise auch Künstler, die da wählen und nominieren. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es insgesamt doch liberaler ist als so die amerikanische Allgemeinheit. Ja. Und dass du dann deswegen so ein Citizen 4 auch da durchaus durchkommen kann.
Die nächste Kategorie ist Best Documentary Short Subject, also beste Kurzdokumentation. Da können wir uns ordnen, haben wir nichts von gesehen. Ja. Und deswegen verlese ich jetzt die Namen und dann könnt ihr fröhlich tippen, welcher am besten klingt oder was er dann abräumen wird. Crisis Hotline, Veterans Press One, keine Ahnung was ist, Joanna, Our Curse, The Reaper in Klammern La Paca und White Earth.
Ja, das ist natürlich ein ganz eindeutiger Tipp für Our Curse. Einfach nur, weil dann irgendjemand auf der Bühne steht und vorlesen muss, der Oscar geht an Tomasz Sliwinski und Maciej Szlesicki. Das wollen wir natürlich alle gerne hören. Deswegen Our Curse, mein Tipp.
Alles klar.
Okay.
Ja, also mein Tipp geht ganz klar an The Reaper La Parca.
Was von Weil. Gabriel Serra Agüello.
Ja, genau den meine ich. Ja. Ja, da habe ich hier mein Kreuz gesetzt und der wird diesen Oscar auch auf jeden Fall. Also alles andere hier gerade White Earth war gar nichts und The Reaper Lapaka.
Alles klar, Dr.
Ja. Hoko. Ja, ich bin jetzt ja das Zünglein an der Waage schon fast, ne? Ja, nee, keine Ahnung, ich finde The Reaper klingt geil, deswegen muss es eigentlich der sein, wahrscheinlich. Vielleicht oder The Reaper, Gedankenstrich, Our Curse wäre nicht super fett.
Das wäre nicht schlecht. Also ich tendiere hier natürlich zwischen Our Curse und White Earth. Lapaka, das hat irgendwas da Spanisches mit im Namen, das kann schon mal gar nicht sein. Joanna klingt zu blöde. Crisis Hotline Veterans Press One klingt wie so ein DLC zu Call of Duty. ist es auf jeden Fall White Earth. Also da ist irgendwie, die Leute sind alle weiß. Vielleicht Critical Whiteness ein bisschen am Start. Den muss er kriegen hier. J. Christian Jensen ist unser Mann in Hollywood. White Earth für Best Documentary Feature. Dann geht es um Achievement in Film Editing, also quasi Schnitt, American Sniper, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, Imitation Game und Whiplash.
Ja, da es hier um Schnitt geht und Whiplash der beste Film ist von den Filmen, sage ich, der ist auch am besten geschnitten.
Ja, also mein Tipp auch an Whiplash. Der Film hatte so ein geiles Tempo, was sicherlich auch an den Schnitten lag. War
schnittig,
ja.
Ne? Schnittig. Ne?
War ein schnittiger Film, definitiv.
Ich glaube aber eher, dass wenn es um harte, gekonnte Schnitte geht, kommen wir an American Sniper nicht dran vorbei. Meine Meinung.
Okay.
Ja. Das ist dein Tipp.
Ja.
Genau, meiner ist auch Whiplash, weil ich gerade finde, dass die letzte Szene, wo die Kamera so hin und her schwingt zwischen J.K. Simmons und Miles Teller, der spielt, und J.K. Simmons, der dirigiert, das finde ich ganz toll. Also der Schnitt unterstreicht hier wirklich auch die musikalische Seite des Films und schafft es auch, dem so eine richtig geile Geschwindigkeit zu geben. Also ich tippe hier auch auf Whiplash.
Ich habe da tatsächlich auch, es war nicht ganz so unbegründet, was ich gesagt habe, ich habe tatsächlich auch irgendwie einen Artikel gelesen, dass der Schnitt da wirklich exzeptionell sein soll, weil der irgendwie wohl auch sehr nah an diesem Drum-Sound halt die ganze Zeit, der Soundtrack ist ja quasi alles mit Trommeln und was weiß ich was, und da sich wohl auch sehr nah Percussion irgendwie orientiert und das wohl sehr gut gemacht haben soll. Also ich denke mal, ja, Whiplash wird den schon holen. Tom Cross, guter Mann.
Ja, bester Mann. Ja, die nächste Kategorie ist Best Partie. Foreign Language Film, also bester ausländischer Film. Da sind nominiert Ida, Leviathan, Tangerines, Timbuktu und Wild Tales. Tangerines sagt mir gar nichts. Timbuktu soll ein toller Film sein, der, glaube ich, in Mali spielt. Wild Tales haben wir besprochen im Podcast, argentinischer Film, der sehr, sehr geil ist, also weil er so, ja, so Twisted Personalities einfach der ganzen Menschen aufzeigt, und so 6 oder 7 Kurzfilme, die ja gezeigt werden, einer krasser als der andere. Mhm. Der russische Leviathan hat auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen, und den machen wir auch im nächsten Podcast, und Ida ist aber auch so ein krasser Kritikerliebling, also hier bin ich echt ein bisschen gespannt. Wild Tales ist der größte Publikumsliebling dieser Kategorie.
Ja. Was, ja, also Wild Tales ist der große Crowdpleaser natürlich, aber ich glaube ich eigentlich nicht, dass er den gewinnt, einfach nur weil, ja, wie du schon sagtest, weil die Leute so Ida so abgefeiert haben. Deswegen würde ich mich da auch der Masse beugen und Ida als meinen Tipp verbuchen.
Du kannst eigentlich auch, Film ist auch Politikum, du kannst gerade nichts russischem Preis verleihen. Also ich sage, das ist, muss, aber Argentinien eigentlich auch nicht, weil seit dieser Staatsanwalt da unter mysteriösen Gründen Umständen umgekommen ist. Also insofern sage ich, es muss eigentlich Timbuktu sein. daher meine Meinung Timbuktu.
Ja.
Ich habe immer noch Glauben an die Amerikaner, dass sie über Politik hinwegsehen können bei der Kategorie.
Das können sie gerne.
Und denke, dass Leviathan den abräumt.
Alles klar. Mein Tipp gilt hier Ida. Ich glaube, hier wird man wirklich dem polnischen Hipster da seinen Ruhm nicht verwehren wollen. Die nächste Kategorie ist Achievement in Make-up and Hairstyling. Make-up und Hairstyling. Und da haben wir nur 3 nominierte Filme. Das sind Foxcatcher. Da hatte Steve Carell, haben sie eine lustige Nase angeklebt.
Ja.
Grand Budapest Hotel sieht natürlich fantastisch aus. Und Guardians of the Galaxy. Der ist ja auch dieses Jahr rausgekommen mit einer der größten Box-Office-Successes neben Transformers 4, der ja auch ein großartiger Film ist. Und muss man sagen, ja, bei Guardians, ich finde es relativ witzig, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass das Make-up hier auch zwischendurch ganz schön blöde aussieht. Also Leute, alle, einer ist blau, der andere ist grün und so weiter. Aber die Schauspieler das so gut verkörpern und so alle so viel Spaß an diesem Film haben, dass es gut rüberkommt. Ich würde dem aber den Oscar nicht geben, sondern das doch dann The Grand Budapest Hotel zustecken. Foxcatcher ist auch nicht schlecht, aber aufgrund der Größe von Grand Budapest
Hotel, der Nase,
ist der den kriegt.
Ja, und bei Foxcatcher ist es schon halt auch einfach irgendwie nur die Nase, hat man das Gefühl, die hier nominiert ist.
Achso, und aber der Kiefer von Channing Tate immer mal auch noch. Also der war auch breiter als
und diese vorher. Blondierte Kackfrisur, die er zwischendurch hat, ne?
Was? Was Jupiter, Hashtag Jupiter Ascending, oder was?
mein ja, Tipp also auch an Grand Budapest Hotel, auf jeden Fall.
Jo, da reich ich mich ein.
Ja, Tito. Obwohl Vin Diesel als Baum war ja auch clever getarnt, ne? Hat man ja fast nicht wiedererkannt, ne? Du hier und nicht in Hollywood, ne?
Statt Bradley als Baum. Cooper als Baum. Bradley Cooper als Raccoon hat man auch fast nicht gesehen.
Nee. Also kleiner als sonst.
Dann, nächste Kategorie ist Best Original Score, also der Soundtrack Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Interstellar. Hier zum ersten Mal kommt er vor, Interstellar, der große Film von Christopher Nolan, den wir auch kritisch beäugt haben. Dann Mr. Turner, den wir nicht gesehen haben, und The Theory of Everything. Ich muss sagen, dass bei mir bei Theory of Everything und Imitation Game ich echt mich kaum an den Soundtrack erinnern kann, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, Theory of Everything hat da auch Sachen abgeräumt, soll wohl sehr gut sein. Weiß ich nicht mehr so genau. Ich finde, entweder könnte es hier Interstellar kriegen, oder Grand Budapest Hotel, wobei Grand Budapest Hotel auch halt wieder diese normale Wes Anderson-Mucke ist. Hierfür tue ich mir schwer. Hans Zimmer ist natürlich auch eine große Nummer.
Weiß nicht, ob ich fand, ich muss sagen, dass Hans Zimmer geht mir halt auf eine Weise auf den Sack mit seinem cheesigen Dreck, den halt immer bringt, der natürlich solide ist, aber auch was den Tiefgang angeht, naja, da bietet er nicht viel. Ich muss aber sagen, dass bei Interstellar der Soundtrack, das war schon immer perfekt getimed. Also da irgendwie diese eine Szene, in der er sich da wie dieses Video anguckt von seiner Tochter, nach der er da irgendwie 3 Jahre auf dem Planeten gewesen ist, da habe ich schon das Heulen gekriegt, als sie die Musik einsetzte. Das war schon ganz fies.
Ah, das stimmt.
Und das deswegen, ich weiß nicht, inwiefern das dann genau bewertet wird. Und ich glaube, es ist an sich nicht der beste Soundtrack, ich glaube aber, dass damit sehr gut gearbeitet wurde. Mhm. Deswegen schon aus meiner Sicht gute Chancen für Interstellar.
Was mich hier ein bisschen wundert, ist, dass hier Birdman nicht nochmal auftaucht, weil der ja mit diesem komischen Jazz-Drum von diesem berühmten Jazz-Drummer auch halt irgendwie relativ dick aufgefahren hat, fand ich. Und ich fand das auch total stimmig und gut. Da hätte ich erwartet, dass man den hier nochmal wiederfindet. Ja. Von den noch Verbliebenen würde ich es eher an Grand Budapest Hotel vergeben. Einfach weil Interstellar, Hans Zimmer setzt sich mal wieder an die Orgel und macht den einigen Imitation Game Theory of Everything, wie schon gesagt, kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Mr. Turner, weiß nicht, ich habe den lautlos geguckt.
Ich schließe mich da Dr. Eckert und sage auch Grand Budapest Hotel.
Ist ja ganz interessant, Hans Zimmer hat den Soundtrack ja wohl geschrieben, bevor es den Film gab. Also Christopher Nolan hat ihm quasi so die Thematik des Films erzählt. Also ein Vater kämpft um seine Tochter oder trennt sich von ihr und so weiter und versucht sie dann wiederzufinden. Und dann hat er den wohl geschrieben, dann haben sie erst den Film gemacht. Ich tippe hier mal auf Hans Zimmer. Fand ich auch nicht schlecht, den Soundtrack von Interstellar. Dann Achievement in Music Written for Motion Pictures. Original Song, also das beste Originallied. Ja. Hier sind 3 Filme nominiert, die wir nicht besprochen haben. Das ist einmal Beyond the Lights mit dem Song Grateful, Glen Campbell, I'll Be Me mit dem Song I'm Not Gonna Miss You und Begin Again mit dem Song Lost Stars. Die beiden bekannteren Sachen sind Glory, das ist das Lied von Selma, und Everything is Awesome, das Lied vom Lego Movie. Ich finde, das ist ein richtig beschissenes Lied. Das nervt mich richtig doll. Soll einen ja auch nerven, aber ich fand, es kam dann auch zu oft im Film. Mein Tipp geht hier an Glory, weil Glory eben auch nochmal im Text, der schon ein bisschen, also hat schon, kann man das schon probiert, da irgendwie noch reinzupressen. Alle Sachen, die man irgendwie an so Illusions bringen kann zum Kampf der Afroamerikaner. Aber ich denke mal, hier wird das Herz der Academy dann doch da überlaufen vor Traurigkeit und für Siegeswillen. Yeah. One day when the glory comes. Also mein Tipp geht hier an Glory von Selma.
Ja, da schließe ich mich an. Auch Glory von Selma. Ich denke, das ist hier auch natürlich eine gute Chance, hier dem Film Selma, der ja nur so wenig nominiert war, nochmal relativ einfach nochmal einen Award nachzuschmeißen. Insofern glaube ich, dass sie das auch machen werden und sage Glory.
Boah, ich fand Glory richtig schrecklich, ehrlich gesagt, als er am Ende anfing. Ich mochte doch diesen komischen, ich meine, natürlich passte das, aber diesen Conscious-Rap-Scheiß da irgendwie von Common, das konnte ich, Leute, nee, ich habe das einmal zwar nicht gehört, aber I'm not gonna miss you, Glory. Also deswegen, Glen Campbell ist es.
Gonna miss a thing.
Ja, Aerosmith wird es mit seinem Soundtrack, ihrem Soundtrack zu Armageddon, jetzt im Jahre 2015. Danke.
Ich tippe mal, dass Lost Stars diesen Oscar bekommen wird, einfach weil Greg Alexander und Danielle Breisbois richtig, richtig gute Texte auch sonst schreiben, und das haben sie hier auch wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Lost Stars.
Alles klar. Die nächste Kategorie ist Achievement in Production Design. Also das Production Design, Grand Budapest Hotel, Imitation Game, Interstellar, Into the Woods und Mr. Turner.
Ja, hier vermisse ich so ein bisschen sowohl Birdman, muss ich sagen, weil das Production Design fand ich herrlich, also das Theater an sich. Und muss ich sagen, hier hätte man auch Snowpiercer eigentlich in den Mix werfen dürfen, meiner Meinung nach, weil ich finde auch diese das Setting des Zuges, das ja die ganze
Regionalbahn
beinhaltet, auch das fand ich wirklich sehr, sehr stimmig umgesetzt, auch wenn der Film natürlich seine Schwächen hatte. Aber von denen, die da sind, gebe ich einfach wieder ganz langweilig meinen Vote wieder an Grand Budapest Hotel.
Ja, gut, Grand Budapest Hotel ist ja nicht ein großer Anwärter, aber ich glaube, dass eigentlich kann man Interstellar nicht ohne Oscar von nach Hause schicken. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht eher eine Kategorie ist für Visuals und so ein Scheiß. Aber ich sag Interstellar.
Ja, da schließe ich mich Dr. Loco an.
Danke,
ich
glaub, danke.
Da kann man Interstellar wirklich mal dann den einen Oscar noch zukommen lassen. Das sah schon relativ fett aus, einfach durch die
Bahn. Ich fand das auch cool. Also ich muss sagen, dass gerade, also auch bei, natürlich ist es auch Visual Effects, aber auch gerade dieses Raumschiff, dass sie so viel dann auch wirklich selbst gebaut haben, was dem so eine Authentizität verliehen hat. Deswegen bin ich hier auch bei Interstellar. Obwohl natürlich, ja, Wes Anderson hat da immer den Oscar trotzdem noch verdient. Sollte noch so einen Wes Anderson-Oscar geben und sagen, du bist cool, wir finden dich geil. Aber nee, hier nicht. Hier kriegt's Interstellar in meiner Meinung. Nächste ist Best Animated Short Film. Hier sind wir natürlich wieder at a loss, wissen wir nix. Da müssen wir natürlich wieder nach dem Namen urteilen. Und das sind The Bigger Picture, The Dam Keeper, Feast, Me and My Mountain. Was auch immer
das ist. Das ist mein Tipp auf jeden Fall jetzt schon.
Und Single Life, ja, schreibe ich hier schon mal auf.
Ja, bitte. Dann gehen wir in mein Molton. Ich und mein Molton, ne? Das ist mein Lieblings, meine Lieblingstextilie.
Ja, mein Tipp ist natürlich The Dam Keeper von dem oder der großartigen Dice Tsutsumi, die mit ihrem Namen da mein Vote auf jeden Fall verdient hat.
Ja, du folgst ihr ja schon von Kindesbein an, ne?
Also ich, ja, sicher, sicher.
Ja,
von mir geht die Stimme an Feast von Patrick Osborne. Ich nehme an, er ist mit Ozzy Osborne verwandt. Insofern ist das eine gute Partie.
Ja, Nick, ist so.
Von mir geht, da sind wir diesmal komplett uns uneinig, natürlich an A Single Life, da wird wahrscheinlich hier so ein Leben, ein Tag im Leben.
Damit kannst du dich am besten identifizieren.
Hallo!
Kommen wir zur nächsten Kategorie, das ist Best Live-Action-Shortfilm, auch wissen wir wieder nichts. Kurzfilme haben wir nicht gesehen. Es ist ja ganz cool, in Amerika kommen die dann immer nochmal ins Kino, also so alle Shortfilms hintereinander kann man sich da angucken, also alle Oscar-Nominierten.
Okay.
Und gibt es hier aber nicht. Die Filme heißen Aya, Boogaloo and Graham, Butterlamp, La Lampe au Beurre de Jack, Harvané und The Phone Call.
Also Leute, eine Lampe aus Butter, habt ihr das schon mal gesehen?
Ja, aber Jackbutter, weißt du, wie selten
die ist? Ja, eine Lampe aus Jackbutter, das ist ja herrlich. Also mein Wort, definitiv, Butterlamp.
Ja, auch La Lampe au Beurre de Jack bin ich auch dabei.
So die Butter aus Goofy wahrscheinlich, weiß ich nicht. Danke, das wollte ich hören. Yes! Matt Kirby hat es für mich gerissen, muss The Phone Call eigentlich sein.
Ja, bei mir ist es natürlich Aya. Wie könnte es
Aya
sein? Nächste Kategorie ist Achievement in Sound Editing. Und jetzt komme ich endlich jetzt mal zu meiner Ehre. Unterschied zwischen, es gibt nämlich auch Achievement in Sound Mixing. Mixing und Editing sind unterschiedliche Sachen. Editing ist die Erzeugung von Sounds. Also einmal von Hintergrundgeräuschen und auch von Hintergrundmusik, aber nicht Soundtrack quasi. Also da werden quasi, das haben wir auch in der Serie Togetherness gesehen, da war ja auch Mark Duplass, war so Sound Editor und sollte da so ein Wolfsheulen oder Kojotenheulen erzeugen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also quasi die Erzeugung von Sounds. Sound Mixing ist alles am Ende zusammenzuschmeißen. Also sowohl Soundtrack als auch Dialoge, als auch was die Sound-Editor gemacht haben. Mir sind trotzdem fast die gleichen Filme nominiert, deswegen was egal, dass ich es erkläre. Aber ganz interessant, das ist hier The Hobbit, The Battle of the Five Armies ist nominiert an American Sniper, Birdman, Interstellar und Unbroken.
Ich kann auf jeden Fall The Hobbit schon mal rausnehmen, weil der ganze Film war für mich ein einziges Störgeräusch. Deswegen da auf jeden Fall Daumen runter. Ich würde Interstellar vermuten. Ich tippe auf Interstellar, weil ich glaube, dass wenn du so eine Space Odyssey verfilmen willst, musst du da mehr in die Trickkiste greifen. Ich meine, du kannst auch bei jedem anderen Film in die Trickkiste greifen, aber du müsstest nicht. Wenn du aber so ein Raumschiff-Kram hast, glaube ich, bist du da irgendwie noch in die 50. Dimension fliegen willst, dann musst du schon ein bisschen mehr, wie gesagt, machen. Glaube ich, Interstellar.
Ja. Was ein bisschen komisch ist, man weiß ja nicht, welche Sounds quasi jetzt dann quasi mit Sound Editing gemacht wurden und welche nicht oder so. Nö. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder ist es alles immer?
Ja, also auch die Aufnahme von Sounds, ja.
Achso. Ja, ich denke auch, hier kann Interstellar als einziger auch, wie Dr. Logo eben gesagt hat, auftrumpfen, wo man wirklich das Gefühl hat, hier wird es gebraucht.
Ja.
Wirklich.
Ja, ich habe keine Ahnung und tippe deswegen Birdman. Wenn man keine Ahnung hat, dann Birdman lieber nochmal einen extra Oscar geben. Das ist meine
ja,
Meinung.
Na gut, hoffen wir, dass die anderen auch keine Ahnung haben. Dann wird es ein guter Abend für Birdman.
Und ich tippe, dass hier American Sniper den Oscar mit nach Hause nimmt, weil es ordentlich gewumst und geballert hat da im Kugelhagel. Und ich denke, da werden sie dem schon dann Oscar zuschießen. Der nächste ist Achievement Sound Mixing. Also jetzt am Ende, ne, einer kriegt die ganzen Spuren und soll das zusammenmischen. Das ist American Sniper, Birdman, Interstellar, Unbroken. Die waren auch alle hier vorher nominiert, ne? Und auch Whiplash. Und da geht auch direkt mein Tipp hin, weil ich finde, dass bei Whiplash gerade dieses Geschrei mit dem Schlagzeug alles zusammen perfekt eigentlich abgemixt war und das ein richtiges Fest war für die Ohren.
Da schließe ich mich an. Ich tippe auch Whiplash.
Ja.
Wir müssen nachher alles wieder mixen hier. Pass mal auf.
Ich warte darauf, dass du was sagst. Exter, was los?
Ja, Exter sagt, meine Stimme geht hier an Unbroken. Da haben wirklich alle sehr schön angenehme Lautstärke am Ende gehabt. Keiner war zu laut, keiner war zu. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich gebe hier noch einen Oscar an, auch an Whiplash. Komm, einer geht noch.
Nee. Nee, sage ich, da bin ich glaube ich eher bei auch wieder Interstellar. Ich glaube, das ist ja. So, fertig.
Ja, schön. Der hat Kritik bekommen, dass er so scheiße abgemischt war, der Film.
Ja, aber nicht von mir.
Dass man da am Ende zum Beispiel, als er da ins Loch muss, das Runde muss ins Eckige, da hat er so genuschelt ein bisschen, ne? Und da haben die Leute sich
beschwert. Ja gut, aber er war ja auch in der fünften Dimension.
Ja, denn das stimmt. Und Nolan hat gesagt, ja, das ist auch alles für IMAX, das kann man auch nur in IMAX verstehen und so weiter. Also keine Ahnung, aber ja, du hast natürlich Unrecht, wir haben alle recht. Und weiter geht's. Achievement in Visual Effects, ganz interessante Kategorie, weil hier natürlich nicht so die großen Filme fürs Herz oder den Intellekt nominiert sind, sondern natürlich die fettesten Effekte und die dicksten Actionfilme. Hier ist Captain America, The Winter Soldier nominiert, Dawn of the Planet of the Apes, Guardians of the Galaxy, Interstellar und X-Men, Days of Future Past. Und auch wenn ich das richtig cool fand, wie bei Interstellar quasi diese richtigen Sets mit Effekten gemischt sind, muss ich sagen, dass ich finde, dass Dawn of the Planet of the Apes das verdient hat, weil die Affen wirklich großartig animiert waren in dem Film. Der Film ist nicht sonderlich stark, aber ich würde das hier dem geben und wahrscheinlich kriegt es ein anderer, aber hier muss ich mal sagen, nee, also hier muss der beste Film für die Effekte gewinnen und das ist hier der. Winter Soldier weiß ich gar nicht, weil die waren nicht so krass, aber egal.
Ich gebe hier mein Mitleids-Oscar an Interstellar, muss ich sagen, weil also diese fremden Welten, gerade diese Wasserwelt, das hat mich schon umgehauen im Kino, muss ich sagen. Den hat er sich verdient.
Ich schließe mich da Dr. Schwarz an, Dawn of the Planet of the Apes, also wie die da aussehen, während die da durch den Wald rasen und noch keiner weiß, wer die Kokosnuss hat. das sieht wirklich ganz fantastisch aus, muss man mal sagen, auch im Vergleich zu den älteren Planet of the Apes Filmen. Das war wirklich eine Leistung, Oscar-würdig.
Schon hartes Brot, ich meine, ich fand Guardians of the Galaxy an manchen Stellen auch schon richtig geil, gerade am Ende, als sie da diese komische Kette da aus Raumschiffen zusammenschustern, das ist schon hart fett. Aber auch, ja, schließe mich euch beiden Nasen auch an, dass die Affen, die sahen schon richtig gut aus, ne? Also, da beißt die Maus keinen Faden ab, nee.
Aber die hatten keine Pullermänner, ne? Hat man nicht, das hat der Honest Trailer kritisiert, mir war es den ganzen Film nicht aufgefallen, aber ja, Where Are the Monkey Dicks? Haben sie einfach nicht, gibt's einfach nicht.
Ja gut, dann würde er es wahrscheinlich nicht werden. Dann
wahrscheinlich.
Ja. Weiß ich nicht, in welchem von diesen fünf Filmen gab es denn Penisse zu sehen?
Die nächste Kategorie ist Adapted Screenplay. Hier geht es, wir haben noch zwei Kategorien, Adapted Screenplay und Original Screenplay. Adapted Screenplay quasi, es gibt schon die Geschichte, ist entweder ein Buch oder ein Film oder sowas und wird jetzt adaptiert, jemand muss ein Drehbuch darüber schreiben. Hier ist nominiert American Sniper, basiert ja auf einer Biografie von Chris Kyle, diesem Sniper-Typ, dann The Imitation Game, Inherent Vice, dieses Buch von Thomas Pynchon, The Theory of Everything und Whiplash. Whiplash war ein Kurzfilm vorher, in dem J.K. Simmons auch schon dieselbe Rolle gespielt hat. Ich habe den mal versucht im Internet zu finden, habe ich nicht.
Den gibt
obwohl,
es nicht gesehen. Das ist so traurig.
Obwohl, ich habe aber gelesen, dass es kein Kurzfilm vor war, sondern Dingens den Bus kürzer zusammengeschnitten hat, um ihn halt auch schon mal irgendwem zeigen zu können, nee, bei Gelegenheit,
da
oder?
Da legst du falsch. Mhm.
Hab ich so gelesen. Ja, scheiß Internet. Lügenpresse. Na gut.
Kannst ja, du dich also von diesem Kommentar Vote jetzt wieder distanzieren? Das fände ich ganz angenehm.
Okay, dann nicht.
Dr. Snips.
Ja, ich muss sagen, Hauptsache nicht Inherent Vice. Also beschissener kann man irgendwas nicht adaptieren. Das war ja wirklich eine absolute Tortur für die Augen und die Seele, meiner Meinung nach. Ich würde da Whiplash nochmal einen Oscar hinterher schmeißen. Warum denn nicht?
Ja.
Ich gebe meinen hier an... hier kommt tatsächlich American Sniper mal zum Zug, zum Abzug. hier gebe ich American Sniper, weil es vielleicht am schwierigsten ist, aus einer autobiografischen Werk irgendwie einen halbwegs vernünftigen Film zu machen.
So wie bei Imitation
vielleicht.
Game.
So wie bei The Imitation Game und The Theory of Everything. Deswegen American Sniper. Hier kriegt er seinen Oscar. Ich meine, Whiplash hat zu diesem Zeitpunkt halt auch schon 7 hier auf meiner
Liste. Insofern
irgendwann rein.
Ja, also ich könnte mir da vorstellen, dass The Imitation Game ein großer Kandidat ist. Ja, aber ja, bei mir aber auch Tendenz American Sniper. Ich bleibe auch beim Schnieper.
Ich bin auch beim Schnieper mit dabei.
Jawohl, also alle dabei.
Die Leute wissen, es ist rassistisches Scheiß, aber irgendwie finden sie American Sniper doch ganz geil. Und dann kann man den
aber
den
gut geschriebene rassistische Scheiße.
Ja, gut geschriebene rassistische Scheiße. Ja, also es ist wirklich, er spielt da wirklich einen Massenmörder als Familienvater. Es ist großartig. Und die letzte Kategorie, das ist die 24. Wir sind endlich durch, nachdem dieser Cast jetzt doch fast so lang geworden ist wie die eigentliche Oscar-Verleihung. Original Screenplay. Also da hoffen wir auch immer drauf, dass wir Originalmaterial endlich mal sehen im Kino. Und das haben auch ein paar Filme eben geschafft. Und hier sind nominiert Birdman, Boyhood, Foxcatcher, The Grand Budapest Hotel und Nightcrawler.
Oh,
jetzt
als
allerletzter Ding Platz Dong. Hier. Und deswegen kriegt er direkt von mir auf jeden Fall Nightcrawler. Ein richtig geiler Film. Und da finde ich auch die Screenplay-Idee echt cool. Und die sind natürlich bei anderen Sachen auch. Foxcatcher könnte es ja auch werden. Birdman muss man sagen, ja, also der könnte den eigentlich auch echt, hat den auch echt verdient, finde ich. Weil auf die Idee muss man erstmal kommen. Aber ja, für mich hier Nightcrawler.
Also hier Nightcrawler nochmal so eine Nominierung hinterher zu schmeißen, das ist ja fast schon eine Frechheit. Also wenn ich da mit dem Film involviert wäre, dann würde ich mich darüber auch nicht mehr freuen und den Oscar wahrscheinlich auch nicht annehmen. Was will ich denn mit so einer goldenen Statue? Mein Vote dann doch eher wieder an Boyhood, muss ich sagen, für das Screenplay.
Nee. Also für mich Original Screenplay geht an den Vogelmann. Der fliegt ja einen davon bei der Oscar-Verleihung, sage ich, wie es ist. Und Nightcrawler, so ein Anstands-Oscar, glaube ich nicht, dass er da ernsthaft. Glaube ich nicht, dass er da ernsthaft Chancen hat.
Nee, finde ich auch, der muss eigentlich an Birdman gehen. Das war mit dieser Verwebung der Ebenen, das ist schon ganz wunderbar.
Und ich muss aber auch sagen, dass Entschuldigung, ja.
Ja,
ja, naja, na ja, nun, wer nun?
Ja. Und was Nightcrawler angeht, da können wir uns nur im Namen der Academy entschuldigen, kriegt aber den goldenen Dr. Peng.
Ja.
In 20 bis 30 Jahren ist das auch mit.
Ja, so ist es.
Und dann passt das.
Alles klar, damit sind wir durch die 24 Kategorien durchmarschiert und haben unsere Tipps abgegeben. Werden natürlich dann die Oscar-Verleihung anschauen und dann kurz mal den Gewinner hier unter uns küren. Uns natürlich dann ein bisschen aufregen darüber, dass American Sniper bester Film wird und Bradley Cooper bester Schauspieler und hier Robert Duvall Supporting Actor und sowas kriegt. Also es wird wahrscheinlich alles ganz, ganz schrecklich werden. Und wir können nur, finde ich, hoffen, dass hier Interstellar irgendwo seinen Ehren-Oscar für die coolen Sachen kriegt und Wes Anderson auch mit was nach Hause geht und am besten Bradley Cooper und American Sniper irgendwie leer ausgehen, oder?
Ja,
auf jeden Fall.
Absolut. Also ich finde auch, also unabhängig davon, ob Mark oder, Bradley Cooper kann mehr, der kann auch für was anderes gerne einen Oscar bekommen, das ist nichts Persönliches, Bradley, aber nicht für deinen komischen, weiß ich nicht, Western Larry da im Irak, also das ist Bullshit. Oh, nee.
Ja. Dann, also wer hat jetzt einen Oscar?
Das finden wir raus im 42. Pancast von drpeng.de, Pop und Geist. Und im nächsten Pancast reden wir über Julianne Moore in Still Alice. Und dann werden wir sehen, ob sie dann auch schon den Oscar gewonnen hat. Und über Leviathan, nominiert als bester ausländischer Film, ein russischer Film. Und wir sprechen über die neue Serie Fortitude und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Gehabt euch wohl. Und wenn ihr mögt, was wir hier machen, dann abonniert den Podcast auf iTunes oder schreibt uns eure Oscar-Nominierung oder eure Meinung zu den Filmen an drpeng@gmail.com.
Aber abonniert uns mal auch, wenn ihr uns nicht mögt.
Komm, das ist auch schon. Natürlich immer erlaubt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf jeden Fall. Schön war es gewesen. Bis dann.